Da sind wir wieder, eine neue Ausgabe Baywatch Berlin. Alle hören zu, wir geben wieder richtig Gas für euch. Wir werden wieder richtig tief in die Geschichte Kiste reingreifen, alles rausholen, was da drin ist, alles an die Wand schmeißen, gucken, was hängen bleibt.
Das lecker!
Alte Prinzip, when the fun hits the fan. Meine Damen und Herren, Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Habt ihr jetzt das Gefühl, schon mal so als meine Hombres,
ja,
dass ich besser drauf bin als normalerweise? Weil es ist mir oft dann doch ein bisschen zu tief eingestartet und man erwartet schon was. Da kommt diese Musik, da macht es rampapapapapap. Und dann fängt man eigentlich an mit so...
Es war dir zu deep die ganze Zeit immer, so zu Smöfte reingestartet oder wie?
Was ist das denn für ein Wort?
Keine Ahnung, gerade
erfunden. Smöfte?
Ja, ich sag jetzt mal so Smöfte.
Kultwort, neu erfunden von Thomas Schmidt in den ersten 25 Sekunden.
Da, bumm, Smöfte. Bumm, bumm.
Nein, du bringst im Grunde die TV-Power ans Podcast-Mikrofon. Das hast du gemacht.
Privatfernseh-Power,
ja,
ist das.
Ja, dieses Hallo, da sind wir. TAF, eine neue Woche, 17 Uhr, los geht's. Das ist unsere Themen. Dann du, die TAF-Woche.
Genau, und Mücken. Dann mögen irgendwas und im Hintergrund macht es tick, 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 tick,
ja, genau,
tick, weil das sind dann so die 100 Sekunden,
ja,
also der Tag in 100 Sekunden, ja, oder sowas.
Aber Klaas, kurz bevor wir den Opener gestartet haben, hatten wir ein Gespräch über Fernsehen,
mhm,
und da hast du uns noch den Rat gegeben, zu viel Euphorie schadet. Und dann kommt der Opener und du machst hier so ein Feuerwerk. Erkläre das.
Ja, aus Spaß.
Wie hast du das gemeint überhaupt? Zu viel Euphorie schadet.
Ja, weil wenn man zu gut drauf ist.
Im Fernsehen jetzt.
Im Fernsehen oder überhaupt in so Darreichungsform, kann auch Podcast sein oder Radio, ganz, ganz schlimm.
Mhm.
Wenn man also zu gut drauf ist, dann überfährt man manchmal den Zuhörer ein bisschen, weil die wollen ja erst gut drauf kommen. Und manchmal muss man dieses Berühmte an die Hand nehmen. Das muss man manchmal erst machen. Man kann nicht da hinkommen wie so der Bulldozer der guten Laune und alles so platt lachen.
Ja.
Weil das nervt dann auch. Dann will der Typ die ganze Zeit was von einem. Man fühlt sich dann so irgendwie so angesprochen und man denkt dann als Zuschauer oft, ja, okay, was soll ich jetzt machen?
Na, anrufen im Gewinnspiel.
Ja, was muss ich jetzt machen? Und das nervt manchmal. Es gibt manchmal so Sendungen, die guckt man deswegen nicht, wenn man immer das Gefühl hat, man muss jetzt auch irgendwas machen.
Ja, aber vielleicht bräuchte unser Podcast genau das. Vielleicht sind wir auch zu laid back. Wir sind zu krasse Surfer-Dudes in der Ansprechhaltung. Und wir müssten mehr so auch so Gewinnspiele machen. Du fliegst mit Baywatch Berlin nach Ibiza. Buche dein Ticket und rufe an, wenn der Crazy Fork Timer macht. Guten Morgen, hier ist ACDC.
Das Geilste finde ich, wenn die so Geräusche raten müssen.
Ja.
Das gibt's ja oft.
Das geheimnisvolle Geräusch. Euch.
Und dann macht es so. Und dann raten die wirklich vier, ja, Stunden lang, rufen da Leute an und sagen, war es eine Schranktür? Ah, nein, war keine Schranktür.
Nein, Olaf, das war keine Schranktür. Ruf doch in einer halben Stunde wieder an, wenn es wieder heißt, ja, das geheimnisvolle Geräusch bei Arno und der Morgencrew.
Das ist echt schlimm. Also ich finde, bei so geheimnisvolle Geräusch und so eine Sachen, wo einfach wirklich nur, und das ist ja fast wie bei Instagram, wo es nur darum geht, Aktivierung vorzunehmen. Es ist ja auch so ein alter Trick von Leuten, die ihre Community nach vorne pedern wollen, dass die dann immer so sinnlose Fragen stellen. Ich habe ein Brötchen gegessen. Und ihr?
Like wer es kennt.
Als würde die das, ja, interessieren. Das ist ja so alles scheißegal. Ja. Und man sagt, ich bin also richtig geil in die Woche gestartet, habe gerade ein Mineralwasser getrunken und ich habe irgendwie blaue Socken an. Und ihr?
Ja.
Ich fühle mich gerade so beidseitig von einer Dampflok überfahren.
Good Morning Show.
Ich bin ja, das wisst ihr ja, ich habe irgendwie in meinem ganzen Leben immer nur in äußerster Not Radio gehört und wahrscheinlich viel verpasst. Zugegeben, viel verpasst.
Oh, ja.
Nö, hast du nicht.
Nee, ich weiß.
Also nicht da, wo du auch aufgewachsen bist.
Ach, da möchte ich jetzt aber auch...
Nö, da gibt's nur Scheiße.
Radio Salü.
Da gibt's wirklich nur Scheiße.
100,7 Radio
Salü. Habt ihr illegal die französischen Sender gehört?
Auf gar keinen Fall. Warum sollte das jemand machen?
Die Chansons von drüben illegal abgehört im Keller.
Das Leben der anderen, ey. Haben wir an der saarländischen Grenze, ja. Leona gegessen und dabei...
Heimlich, ja. habt ihr da französisches Radio gehört.
So, ne? Wie heute man als erstes Instagram morgens checkt, hat Schmidti gedacht, was macht der Franzos eigentlich? Ich muss mal wieder abhören.
Gegen welches Medium habt ihr so eine Abneigung? Gibt's sowas? Oder irgendeine Kunstform oder irgendwas, wo ihr sagt, ihr könnt es gar nicht erklären, ihr wärt gerne Fan, aber es hat euch nie auch nur einen Gramm abgeholt.
Boah, das ist so eine Einladung zum Ranten.
Ja. Nee, also zum Beispiel eine Sache, was mich total wundert, warum ich das, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, warum ich das nie sein wollte. Also alles, wo man auf einer Bühne steht und wo andere einen gut finden, ist ja eigentlich mein Ding, ne?
Ja, kann man so schlussfolgern aus deiner Vita.
Ja, also das müsste ja eigentlich...
Da darf man aber auch nichts rausnehmen aus der Gleichung, ne?
Da gibt's keine Variable.
Ja. Und da gibt es ja eine Menge Sachen, wo man also dann da steht und da so bejubelt wird oder sowas, ne? Und da gibt es also ganz viele verschiedene Berufe und mir ist es im Prinzip gleich, was es denn nun genau ist, was mich da glücklich macht mit diesem Gefühl.
Könntest dennoch, du auch der Robbenfütterer im Berliner Zoo sein, der so eine halbe Stunde die Robbenshow macht mit so 10 Fischen?
Ja, sicher.
Okay.
Ja, klar, okay. Wenn die alle machen, was ich will.
Ja, machen die.
Ja,
also, und die Leute gucken gern.
Ich habe halt keinen Bock, privat vorher, bevor die Zuschauer da sind, mit den Robben da wochenlang zu üben.
Nein, das kann niemand anders machen. Anderer Pfleger. Du kommst mit dem Bügelmikro.
Ich komme mit dem Bügelmikro, mit einem Paillettensacko und darunter so eine Anglerhose.
Ja.
Und dann stehe ich da irgendwie auf diesem Robbenfelsen in der Mitte.
Scheiße.
Wie auch immer man da hinkommt, in der Robbenscheiße. Und dann mache ich da die Show. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber eine Sache, die ich zum Beispiel nie wollte, die mir auch fremd ist, wenn du jetzt so fragst, ist ein bisschen artverwandt in Richtung deiner Frage.
Ich beantworte die gleich direkt, Schmitty.
DJ.
Ach.
Ich wollte nie DJ werden. Was? Ich habe immer gedacht, das ist auch der allerletzte Beruf. Das ist die ärmste Sau der ganzen Party. Der steht da an der Ecke, wie der Doofkopf, der nicht mitmachen darf, aber die ganze Zeit daneben steht. Hat immer Stress. Alle 3 Minuten musste wieder was Neues machen und diese
eine
richtigen
neue
DJs.
Platte auflegen,
eine neue Platte auflegen. Ja. Und richtige DJs, die jetzt nicht nur so Lieder aneinander machen, sondern dann noch was ineinander mischen. Müssen dann schon mit dem Kopfhörer praktisch, die dürfen nicht nur physisch, körperlich nicht mitmachen, sondern die hören nicht mal mehr, was die anderen hören, sondern müssen schon in die nächsten Dinge reinhören. Dann, auch so ein Ding, was ich nicht so richtig habe, so ein präzises Taktgefühl, so ein Rhythmusgefühl. Und dann musst du gucken, passt das dann alles zusammen? Also diese Begeisterung dafür, dass dann irgendwelche Besoffenen dann da rumhampeln, weil ich Musik mache.
Aber das ist auch ein bisschen sehr, sehr schräg, Lars, weil, also du sagst jetzt gerade, das Schlimme ist, dass er die Party nicht mitmachen darf, ne? Das ist das Wesen auch von dem DJ. Der kriegt ja Geld dafür, dass er da hinkommt und Sachen auflegt, damit andere Party machen. Das ist wie ein Fußballer, der sagt, ich habe einen Scheißjob. Weil die Zuschauer auf der Tribüne können mir einfach zugucken. Ich muss da rumrennen.
Ja, deswegen bin ich zum Beispiel kein Zuschauer, sondern in diesem Bild wäre ich jetzt gar nichts von allem. Aber da wäre ich auch lieber im Publikum. Aber bei anderen Sachen, zum Beispiel im Theater oder beim Fernsehen, denke ich jetzt nicht. Ich will da in der zweiten Reihe sitzen und klatschen.
Aber was hier wieder passiert, ist ein Effekt, wenn man sich in was reindenkt, dass man sich immer so in das Top-Gebiet reindenkt. Also zum Beispiel, wenn du von DJ redest, dann denke ich sofort an David Guetta oder so Steve Aoki, die haben für mich einen der geilsten Jobs der Welt, weil die können da so lässig so einen USB-Stick reinschieben, tun dann so, als ob die live auflegen, kriegen
und
dafür 10 Millionen, werden gefeiert wie blöd, mega geile Stimmung, haben ein ganzes Hotel auf Ibiza. Aber eigentlich redest du ja von den DJs, die so Hochzeitsgesellschaften befriemeln und da hätte ich auch keinen Bock
nicht
drauf.
Nicht nur, also das ist nicht, dass das irgendwie tragisch ist, das muss man ja nicht erzählen. Ja. Das ist ja so kurz vor Tiffany's hier, Fleisch ist mein Gemüse, Heinz Strunk, ja. Partyband, die
Ach,
selber
du
noch.
Du hättest auch keinen Bock auf David Guetta.
Nee, auch nicht. Auch
Was?
Nicht auf Paul von Dyk oder wie die alle heißen. Ich kenne ja noch nicht mal alle. Also ich sage jetzt mal diese ganz breiten, großen DJs, die so jeder kennt. Nee, hätte ich keine Lust. Dieses ganze Leben, das gleicht ja wahrscheinlich dem Leben von anderen Musikern oder Menschen, die viel unterwegs sind und so in luxuriöser Art und Weise. Das ist sicherlich okay, kann man sich dran gewöhnen. Hätte ich jetzt kein Problem mit dem Stress, um die ganze Welt zu reisen. Das würde ich alles hinkriegen. Aber ich hätte dann immer schon vorher, eigentlich wie beim Duell um die Welt, würde ich dann schon mittags denken, oh, heute Abend muss ich wieder in so einen stinkenden Club da und muss dann da irgendwie wieder irgendwelche Leute, die ich auch unsympathisch finde. Ne? Also Menschen, die dann da auf solche Partys gehen. Wenn ich jetzt David Guetta wäre, da würde ich immer denken, also dass ich mit den Leuten nichts zu tun haben will, die meine Musik gut finden.
Was?
Also jetzt, also diese Leute, die sagen, ey, heute ist David Guetta, wir machen jetzt richtig Party, 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 Party.
Aber man kann ja davon ausgehen, dass auch David Guetta wahrscheinlich da gefunden hat, weil er früher selbst in solche Clubs gegangen ist und die Musik gut fand.
Der hat
und
schon mit 13 oder so hat der aufgelegt.
Aber Hip-Hop also, hat er da aufgelegt.
Ja, ja.
Dann war der nämlich der einzige langhaarige Hip-Hop-DJ.
Genau.
Das hat er mal gesagt, dass alle gesagt haben, es ist alles egal, du musst jetzt nicht aussehen wie der krasseste Gangster, du musst auch sonst nicht irgendwie so dich jetzt angleichen an uns, aber mit den langen Haaren, da müssen wir was machen. Das war das einzige Problem, was er immer hatte. Und er hat es dann ja durchgezogen. Der sah ja bis vor 5, 6 Jahren aus wie Otto Walkes.
Ja.
Jetzt haben wir mit Faden verloren. Ich will zu David Guetta feststellen, dass der, weil der ja, der hat ja alle Freiheiten der Welt. Der kann ja jeden Tag machen, was er will. Und der entscheidet sich ja, diese Musik zu machen. Das heißt, der macht es voller Leidenschaft. Und dann geht der irgendwo hin. Die Leute haben mega Bock, die Musik, die er gern machen will, einen ganzen Abend zu hören. Die buchen sich dann teilweise in sein Hotel ein, um da abzufeiern. Und dann warten die darauf. Ich war selber auch mal auf Ibiza in dem, wie heißt es, Pascha oder so?
Nee, das ist in Köln, wo du warst.
Na, das ist nicht was anderes. Ich meine, das ist Pascha mit den Kirschen. Heißt es Pascha auf Ibiza?
Ja, das heißt.
Heißt
ja.
Auch so, ne?
Ja, ja.
Und ich war da mal bei einem David Guetta Abend. Und da ist es wirklich so, der ganze Club wartet darauf, dass David Guetta kommt. Dann ist es irgendwann 3:30, 4 Uhr nachts und dann kommt er erst. Dann kamen wirklich so weiße Pferde, echte Pferde im Club. Wer weiß warum. Und dann kam er an diese Kanzel und hatte auf, es war eine Stimmung, es war wirklich Wahnsinn. Und da habe ich auch gedacht, ey, das ist eigentlich ein mega geiler Job.
Du, okay, siehst du, du warst bei David Guetta, ich war bei Jürgen Drews im Oberbayern. Auf Malle. Und er ist auch, und dann warst du also es waren noch andere Zeiten. Das waren andere Zeiten, muss man dazu sagen. Sowohl für mich als auch für die Gesellschaft an sich.
Als auch für Jürgen Drews.
Ja, als auch für Jürgen Drews. Ich hoffe, dass es andere Zeiten waren, die nicht heute auch noch mitmacht. Das war nämlich auch, Auftritt begann um 4:30 morgens.
Ui.
Und alle haben auf Jürgen Drews gewartet. Er kam nur leider nicht mit Pferden rein. Das kann man jetzt nicht sagen, sondern in diese stinkige Masse ist er irgendwann so auf die Bühne geklettert und dann ging
gekraxelt.
Ich betone nochmal, das waren andere Zeiten. Ja. Ich kann nichts dafür. Ich war nur stiller Beobachter. Ich habe nicht mitgemacht. Ich heiße
Chronist.
Hast du mit dem Notizblock in der Ecke gestanden?
So.
Und Schreibmaschine.
Ich fand das damals.
Feder.
Aber wusstet ihr, dass die Konzerte von Jürgen Drews, der war ja, ich glaube hier. Ja, was soll ich denn sagen?
Heute im Kammermusiksaal 1, Jürgen Drews.
Konzerte.
An der Bratsche, Ramona.
Naja, also der tritt da ja regelmäßig auf. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber eigentlich jede Woche war der da im Oberbayern, hat da morgens um 4:30 da sein Bett im Kornfeld da zum Besten gegeben.
Ja.
Und da gab es aber in der Zeit damals.
Ja, in der Zeit. Als Beobachter festgestellt.
Was ich nicht wusste, ist, dass der Spaß für die Zuschauer an einem Jürgen Drews Konzert darin besteht, ihn ab Minute 1, während er vorne seine Darbietung macht, seine Kunst vollführt, alle anderen Zuhörer im Oberbayern singen, Jürgen Drews ist homosexuell. Und das während des gesamten Konzertes. Es vergeht nicht eine einzige Minute, in der das nicht fällt.
Toll.
Und meinen die Leute das wohlwollend als Kompliment, um ihn noch heißer zu machen, seine Musik zu präsentieren?
Ich verweigere jede weitere Aussage, weil ich mir dessen bewusst bin, wie heikel dieses Thema damals schon war und heute noch ist.
Ja.
Also ich hoffe, dass du da wirklich die Nase gerümpft hast, deine Feder genommen hast, wieder zurück in deinen in deine Tasche gemacht hast und dann bist du wie ein genervter Steward mit verschränkten Armen hast du dann den Raum verlassen.
Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich selbst damals, und ich war damals sehr dumm, sonst wäre ich nicht an dem Ort in dieser Uhrzeit gewesen, ne? Selbst da nicht mitgesungen habe, weil es mir schon komisch vorkam. Und das war in den dunklen Zeiten, das war kurz nach.
Also ja, Schmidi, ich freue mich, dass du dieses Podium benutzt und von deinem einzigen Besuch in einem solchen Laden hier berichtet hast.
Mhm, ja.
Aber mir fällt da noch was ein, Schmidti. Mir fällt da noch was ein. Also, wir waren doch auch mal auf Mallorca, ne? Mhm. Und da war es so, da war dir also ein Besuch ganz wichtig, ne? Das gehörte so praktisch ins touristische Mallorca, war dir ganz wichtig, dass wir da an einen Ort
auch
fahren.
Lokalkolorit.
Und das war nicht die Altstadt von Palma, Schmidti, ne?
Nee.
Sondern...
Ja, also jeder, der muss ja mal so kurz im Megapark vorbeigeschaut haben.
Haben wir vorbeigeschaut im Megapark.
Ja.
Ja.
Das ist ein Ding.
Klaas
überlegt jetzt seit 10 Minuten, wie er das Thema wechselt.
Ja.
Nee, gar nicht. Nee,
sind wir dir unangenehm, Klaas, wieder? Nee, ist es wieder soweit?
Also wir hatten da nämlich Spaß, muss man sagen.
Könnt ihr ja haben.
Und haben große Biere getrunken.
Nächst große Biere. Wir haben wir haben 1 Meter Bier getrunken.
Ja, super.
Das musst du erstmal physikalisch schaffen. Und da haben die Vorrichtungen gebaut, damit man 1 Meter Bier trinken kann.
Das ist toll. Nee, ich habe gerade über was ganz anderes nachgedacht. Und zwar nicht, ob ihr mir unangenehm seid oder so. Ich habe eigentlich alles falsch gemacht mit der Begrüßung. Fällt mir ein. Ich wollte was ganz anderes machen heute. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, ganz anders hineinzustarten, weil ich vom großen Podcast-Gott lernen wollte. Und das ist Joe Rogan. Nein, es ist Christian Drosten natürlich, nach wie vor. Professor Drosten ist ja wieder auf Sendung und macht alles platt. Und er hat eigentlich die beste Begrüßung überhaupt. Und ich wollte eigentlich mit euch, dass ihr also mich mal beurteilt, ob ich schon die Christian-Drosten-Begrüßung drauf habe.
Ah, okay.
Weil es ist nämlich immer so, dass er vorgestellt wird jedes Mal von der Journalistin. Das sind ja auch mehrere, die ihn dann interviewen, auch jetzt mittlerweile im Wechsel. Und dann sagt er eigentlich immer nur Hallo. Aber das sagt er so bescheiden, wie man nur bescheiden Hallo sagen kann. Ja. Und ich wollte eigentlich, dass Christian Drosten Hallo mal ausprobieren. Also sagt dann zum Beispiel die Journalistin, ja, wir haben heute wieder ein Gespräch mit dem Leiter der Virologie in der Charité Berlin. Auch heute wieder bei uns per Leitung zugeschaltet, Professor Christian Drosten. Hallo. Hallo.
So sagt er Hallo?
Ja.
Hallo.
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 Also, uns zugeschaltet wie immer per Leitung ist Professor der Charitologie Klaas-Häufer Umlauf in Berlin.
Hallo. Das ist eigentlich gut, ne? Ich wollte das lernen. Das ist so extrem bescheiden, extrem zurückgenommen. Und es sagt eigentlich mit diesem fast tonlosen Hallo, sagt es einfach nur, ich möchte kein großes Aufhebens um mich machen. Ja, klar, weiß ich alles auf der ganzen Welt. Bin super schlau. Und auch wenn ich in den Raum reinkomme, dann höre ich erstmal eine Stunde zu, höre mir so an, was die anderen für einen Dünnpfiff reden. Und dann sage ich einen sehr schlauen Satz und dann gehe ich wieder und dann sind alle beeindruckt.
Ja.
Das steckt alles in diesem Hallo.
Wissenschaftlicher Mic Drop.
Ich denke sofort an so eine kleine Babyeule, die man so über den Nacken streichelt.
Das ist ja auch. Das ist
komm
ja
her, du kleines Ding. Sag doch mal Hallo.
Hallo.
Oh.
Das ist das Drosten-Hallo und das aber sollten wir alle drauf haben. Das ist so zurückgenommen. Es will so wenig. Es nervt die Leute nicht. Es fährt niemanden platt. Es hätte dich auch ganz anders hier reinstarten lassen. Wenn ich so gestartet hätte, wärst du gar nicht so in die Ecke geschreckt und hättest vor lauter Panik sofort von Mallorca erzählt. Das hätte gar nicht.
Ist euch mal aufgefallen, dass der Drosten diese Bescheidenheitsnummer richtig krass auch durchzieht, indem er zum Beispiel nie lächelt, wenn er gefilmt wird? Normalerweise hat man, glaube ich, so einen Impuls zu lächeln, wenn Leute Fotos machen oder die Kamera auf eingerichtet ist. Und er macht das nicht. Er verweigert sich dem, weil er damit ausdrücken will, ich bin zu bescheiden, ich habe hier nichts zu lernen. Ich gucke sachlich, wissenschaftlich.
Es gibt ein Foto, wo er so doll lacht, dass man wirklich selber noch 3 Wochen gut drauf ist danach. Ja. Und da gibt es die Band ZSK, die einen Song gemacht haben zum Thema Christian Drosten. Und dann, das war so in der ersten Phase und so, als er praktisch auf dem Weg zum Bundesverdienstkreuz, hat er auch nochmal so einen Punk-Song bekommen. Und da lacht er wirklich so fröhlich, wie es sonst nur Kinder können. Ja. Oh. Also das ist so schön. Dieses Bild kann man sich anschauen und es ist wirklich wunderbar. Und was ich auch sehr gut finde, Christian Drosten hat es vollkommen drauf, so populistischen Medien, die so Beef konstruieren wollen, zwischen ihm und auch Leuten, die er wahrscheinlich privat oder auch professionell hasst. Wo man also weiß, der findet das blöd, wenn der Henrik Streeck da rumrennt, irgendwelchen Scheiß erzählt. Das macht ihn natürlich wahnsinnig, weil seine einzige Aufgabe auf dieser Welt ist es, vernünftig sehr gutes und auch notwendiges Wissen zu vermitteln. Er sieht es als Teil seiner Aufgabe. Es ist auch Teil seiner Aufgabe und es ist wahnsinnig gut, dass er das macht und wir können alle froh sein. Und dann kommt da irgendeiner, der tatsächlich, um sich zu profilieren oder weil er die Lücke sucht in der Reihe der Menschen, die da gerade in der Öffentlichkeit stehen, sagt eben genau was anderes, völlig egal, ob er heimlich weiß, dass es doof ist. Ne? Irgendjemand anders kommt dann. Und da gab es ja dann so ein paar Virologen, die dann auch mal so wollten. Und dann wird dann sowas konstruiert nach dem Motto, da ist der eine, da ist der andere. Und dann kommt er bei Twitter und nimmt das so auseinander und nimmt so richtig die Wind aus den Segeln von so einem sich aufbäumenden Streit, der aber eigentlich nur in der Zeitung stattgefunden hätte.
Das wäre eigentlich ein gutes Konzept für Wrestler. Weil Wrestler sind ja immer nur auf die absolute Zuspitzung, die populistischste Konfrontation.
Ja.
Ne? Du hast meine Frau böse angeguckt, die hau ich auf die Schnauze im großen Superfight, ne? Und wenn die dann auch so anfangen würden zu argumentieren.
Das gehört zum Wrestling-Diskurs dazu,
richtig,
dass man sich mal unterschiedlicher Meinung ist.
Ja, und Big Joe Schmitty, ich akzeptiere, dass du natürlich auch zu Recht ein bisschen angesäuert warst. Und ich finde, wir sollten das jetzt persönlich klären, im Gespräch.
Ja, und es ist ganz normal.
Da gibt's keinen Kampf.
Nee, und dass man dann auch sagt, zum Beispiel, also um in diesem Bild zu bleiben, der Wissenschaft, man auch sagt, also unter Wrestlern sei es auch natürlich notwendig und ganz normal, dass man auch Konflikte und Konfrontation hat, weil ansonsten werden die Standpunkte nicht so klar.
Genau.
Und natürlich macht man das auch manchmal etwas größer, um herauszuarbeiten, welches Detail seiner Drohung nun genau ankommen soll bei dem anderen. Und der andere wiederum kennt das ja. Also ohne den Diskurs werden natürlich gar keine wissenschaftlichen Wrestler-Wahrheiten überhaupt verewigt. In der großen Hall of Fame der WWE zum Beispiel.
Jetzt hoffe ich echt auf so ein WrestleMania mit Drosten, mit Streeck
und allem. Ja, aber wo nur gelabert wird natürlich.
Ja, nur gelabert.
Also beziehungsweise Henrik Streeck rennt rum und provoziert alle und verteilt Backpfeifen und die anderen bleiben cool.
Schmidt, ich möchte nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückkommen und sie erstmal so wie im Bumerang an dich zurückpfeffern. Die Frage war ja, ich versuche es jetzt so aus dem Hinterkopf wieder zusammenzubröseln, ob es Medien gibt, die man praktisch grundsätzlich ablehnt, so wie du das Radio in deiner Jugend.
Ja.
Richtig?
Ich habe eine Sache noch. Ich möchte auch nochmal, ich habe keinen Schimmer, ob man mir das da nachempfinden kann. Ich habe eine Abneigung gegen ein Medium, das ich eigentlich lieben müsste, wirklich lieben müsste, wo ich auch schon Teil davon war. Ich rede vom Theater.
Ach.
Ich glaube, keinem steht es gut, wenn er sagt, so, er mag einfach nicht ins Theater gehen. Das würde sich jeder gerne ans Revier heften. Ne? Ich bin so, ich gehe gerne da in die Schaubühne und das ist mein zweites Zuhause und hier Lars Eidinger und so, ne? Wie der da. Ja? Das würde jeder gerne für sich beanspruchen. Funktioniert bei mir leider nicht. Ich war schon in einem sehr großen Schauspielhaus in Bochum, am Schauspielhaus, renommiertes Theater, habe ich Regiehospitanz gemacht und so. Ich habe da wirklich Einblick gehabt.
Du kommst vom Theater eigentlich.
Genau, hinter der Bühne als auch nicht auf der Bühne, aber ich war schon oft im Theater und ich werde nicht warm damit und ich habe rausgefunden nach langer, langer Zeit, woran es liegt.
Was stört dich am Theater?
Ja, das würde mir auch
an dieser jahrtausendalten Kultur aus dem alten Griechenland.
Ja, das kommt jetzt ein bisschen überraschend, aber mich stört der Boden.
Die Bretter, die Welt bedeuten etwa?
Das sind nämlich so Bretter. Und immer, wenn ich an Theater denke, denke ich entweder an so ausgeleierte, so Nachkriegsjungenschuhe, so wie bei Das Wunder von Bern, die da drauf rumtrampeln.
Diese Knarzen, meinst du?
Ja, und der Knarz ist immer so. Oder noch schlimmer, meistens barfuß. Und die latschen alle barfuß rum und irgendwann liegen sie auf dem Boden und die Füße so hoch und dies. Und dann macht sie die ganze Zeit bum, 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 bum. Und das... Ich glaube, mich schockiert es so, weil mich das so aus jeder, also alles, was ich an Filmen liebe, dass man sich da so reinversetzt, dass man irgendwie so mitgenommen, an die Hand genommen wird, Klaas. So, und dass man irgendwann alles um sich rum vergisst, wenn ein Film richtig gut ist, wenn die Musik, dann laufen die Tränen etc. Das wird alles zerstört. Die können mir erzählen, die können so gute Schauspielleistung abliefern, was sie wollen. Am Ende gehen sie raus und es macht bum, 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 bum. Und du weißt, es ist halt... Na klar, also die behaupten ja auch gar nicht, dass es keine Aufführung ist. Es ist ein anderes Medium, ist ein schwieriges Ding, aber deswegen kam ich nie dahin, irgendwie das Theater annähernd so zu lieben wie Film.
Aber hast du dich dann geekelt in deiner Hospitanz?
Nee, das ging, da gewöhnt man sich schon dran, aber es reißt mich immer raus. Und ich glaube,
Kann es denn sein, dass du einfach noch nie ein Stück gesehen hast, was dir richtig gut gefallen hat? Also
doch, ich habe schon sehr, sehr gute Stücke gesehen. Auch mit Harald Schmidt habe ich gesehen.
Aber du hast doch gute Stücke gespielt. Aber du hast doch gesagt, dass du gute Stücke gesehen hast. Also Warten auf Godot, sehr langweilig. Und dann noch mit Harald Schmidt. Also hast du ein richtiges Theaterstück schon mal gesehen?
Beleidige nicht meine Intelligenz, Klaas Häufer-Umlauf. Ich möchte fast behaupten, du hast in vielen mitgemacht, ich habe mehr gesehen.
Ich war sogar im Warten auf Godot, habe ich sogar mal den Boten gespielt und einmal sogar im Jogginganzug.
Den Boden?
Den Boten.
Ach so.
Und einmal sogar im Jogginganzug, weil ich vergessen habe, dass Aufführung war. Weil ich als Statist und als Kleindarsteller und so habe ich beim Olmischen Staatstheater manchmal mitgespielt und so. Und dann hatte man immer im großen Haus, wenn man da gab es das große und das kleine Haus, hatte man um 7:30 immer Aufführung, im großen Haus immer um 8:00. Und dann war man eingeteilt und dann gab's also gerade bei Warten auf Godot gab's dann also die Boten und das waren dann so 3-4 so Typen. Wir haben uns das dann so aufgeteilt und dann gab's da irgendwie, was weiß ich, 80 Mark dafür. Und dann war man dann immer mal dran. Da war ich natürlich noch nicht so organisiert wie jetzt. Und es kam schon auch mal vor, man musste dann irgendwie 2 Stunden vorher da sein, aus so Sicherheitsgründen. Da gibt's ja so Abläufe beim Theater und dann gibt's die Inspizientin, die muss dann gucken, sind alle da? Auch die ganzen Dödel, die da nur irgendwie einen Tisch reintragen. Ist denn jeder hier? Hat jeder seine Klamotten an? Ist jeder geschminkt? Und so weiter. Und das wurde dann auch getestet und ich bin dann öfter nicht ans Telefon gegangen und irgendwann so gegen 7:10 klingelte mein Telefon und ich bin rangegangen und gesagt, was ist denn los? Und da war eine sehr aufgelöste Inspizientin dran, die gesagt hat, ich müsste jetzt bitte sofort ins Theater kommen, weil 1100 Leute bereits dabei sind, Platz zu nehmen und gleich im Staatstheater der Vorhang
aufgeht. Und wo warst du zu dem Zeitpunkt?
Zu Hause. Und es war auch übrigens das zweite Mal, dass das passiert ist. Das ist schon mal jemandem exakt genauso passiert und deswegen war das leider auch im Theater irgendwann so eine Art Running Gag. Also die Leute dachten mittlerweile, es gehört zur Aufführung, dass irgendwann einer im Jogginganzug praktisch modern inszeniert in diese dann doch sehr klassische Inszenierung. Verschwitzt mit dem Fahrrad, das da hinten auf dem Parkplatz geknallt, da beim Pförtner hinten reingerannt. Die Leute halten alle die Türen auf, weil man wirklich nur noch da reinkommt, sich sein, ich musste irgendwie so ein irgendwas hereinbringen noch, da irgendwie so die Requisiten noch geschnappt und dann da auf die Bühne gerannt und dann die zwei Sätze da, die man da sagen soll. Und aber im Jogginganzug. Und die Leute haben einfach gedacht, ja, das ist wahrscheinlich so der moderne Einschlag, der hier symbolisiert werden soll. Das kann man ja immer mal behaupten, ne? Also in so einem dann doch eher konservativen Theater und zumindest damals in dieser Inszenierung im Staatstheater eher ungewöhnlich, ist ja nicht die Schaubühne, ne, wo sich alle vorher mit Scheiße einschmieren, damit es irgendwie auch wirklich Theater ist, sondern das ist eigentlich dann doch so, wie das Abo-Publikum, also die älteren Leute, die ein Theater-Abo haben, die ersten drei Reihen da voll besetzen, die gehen auch nur hin, weil es ist und nicht, weil es die wirklich interessiert. Die wollen dann nicht, dass man da so verrückte Inszenierungen macht. Das soll so sein, wie man das schon kennt und vor 50 Jahren gesehen hat und so. Mhm. Naja, so war das eben. Und da gab es aber auch, und das war auch lustig, manchmal so richtig so klamaukige Stücke. Theater ist ja nicht immer nur die große Kunst und Bedeutung und viel hineininterpretieren, sondern manchmal ist das halt auch richtiges, ja so Revue-Theater, so richtiger Quatsch. Und das macht Spaß. Ich habe zum Beispiel das Weiße Rössel am Wolfgangsee mal gespielt. Weiß nicht, ob ihr das kennt. So eine richtige Tür-auf-Tür-zu-Klamotte. Wo,
was ist denn eine Tür auf Tür zu,
ja, also wie unser Theater. Immer ständig kommt einer rein, sagt, wo ist der? Dann geht er wieder raus, okay. Dann kommt der andere durch die andere Tür rein. War der gerade hier? Ja, okay, tschüss, wieder weg und sowas. Ne? Und dann ist es immer so eine Dreiecks-Liebesbeziehung. Dann gibt's dann immer den Schwiegervater, der dann nicht dies will und das will. Und dann darf eine Liebe nicht sein. Und eigentlich ist es immer so Romy und Julia auf Scheiße. Und das sind dann so praktisch diese normalen Gefühle von zurückstoßen und dann klappt's doch und dann gibt's ein Missverständnis und sind alle sauer aufeinander, aber eigentlich wollen sie sich doch und so und dann gibt es dann den Leopold, den großen Kellner und der wird dann da rausgeschmissen beim Weißen Rössel und dann kommt der Piccolo, das ist der kleine Kellner, aber da geht alles schief, weil der weiß ja gar nicht, wie es geht und den habe ich gespielt. Und genau dann, wenn der Piccolo, nachdem der Leopold rausgefallen ist, als der dann da seinen Dienst tut im Weißen Rössel am Wolfgangsee, dann kommt der Kaiser.
Oh nein!
Und der Kaiser...
Kann er nicht eine Woche später kommen, wenn Piccolo weg ist?
So, und dann kam der Kaiser auch in dieser Inszenierung vom Staatstheater in so einem großen, einem Seilzug, in einem großen Heißluftballon auf die Bühne gefahren. Das war Dietmar Behre, schöne Grüße, damals schon ein unkündbarer Staatsschauspieler, der also, weiß nicht, 25 Jahre da in diesem Theater war. Sehr alt, sehr beliebt auch beim Publikum, aber nicht immer mehr ganz so textsicher. In diesem Alter. Und dann kam der, weiß ich noch, kam der da runtergefahren in seinem Heißluftballon. Und dann kommt er da raus, guckt mich an und dann hatte er so einen Satz und er schaut mich an und ich sehe in seinen Augen, er hat es vergessen. Und ich denke, okay, was passiert jetzt? Ich konnte ihn auch nicht retten da. Und dann macht er den alten Schauspielertrick, er guckt ins Publikum, er durchbricht die vierte Wand und sagt zu den Leuten als privater Mann außerhalb der Rolle, zeigt auf mich und sagt, er hängt.
Oh, was für ein Oh, das darf man nicht sagen. Du hast ja den echten Namen gesagt. Sorry, ist mir jetzt entfahren. Bitte piepen, was ich gesagt habe. Das war was Schönes. Das war ein Kompliment.
Nee, der war auch kein Das war ein super
Typ. Darf ich nochmal sagen? Hör jetzt auf, es zu sagen. Wir piepen das Wort. Ich habe gesagt, wow, toll.
Ja, das war tatsächlich ein super Typ eigentlich. Aber in dem Moment hat er sich halt gerettet und mich geopfert. Und es war auch richtig so. Er war der Star, ich war irgend so ein Blödmann, den keiner kannte. Also es war auch richtig, dass ich da den Kopf hingehalten habe. Und danach war in der Inszenierung, das fiel ihm dann wieder ein, musste er mir eine kleben. Das hatte er sich gemerkt. Und dann hat er mir noch schön eine gescheuert und so bin ich dann gedemütigt, entwürdigt von der Bühne gegangen. Ja?
Das hört sich alles an, als wäre es den Zirkus Halligalli-Aufführung.
Ja, so ähnlich war das auch. Aber der war eigentlich witzig und der war in Oldenburg, war der weltberühmt, wie man so sagt. In Oldenburg weltberühmt. Ja. Mit dem war ich, ein paar Mal war ich mit dem schwimmen morgens, weil der gesagt hat, er geht immer morgens schwimmen. Dann habe ich mich im oldenburgischen Schwimmbad mit dem getroffen und alle Omas kannten den. Und der war da überall bekannt, hat alle unterhalten. War ein cooler Typ.
Und was hat dich weggetrieben vom Theater?
Der schnöde Mammon?
Nö, das war super eigentlich. Da habe ich ja zu meinem Friseur gehalten.
Das war doch vor dem Zivildienst, ne?
Ja, genau. Ja, das dann halt. Ne? Ich musste
dann
irgendwann...
Als Boten wird man da nicht gebührend gefeiert?
Na, es gab ja auch andere Sachen noch und so. Ne, ich wurde schon genug gefeiert für meine Verhältnisse. Also es war schon gut.
Ja,
ich hatte eine super Rolle hatte ich bei Die Physiker.
Denk an Christian Trostens Bescheidenheit.
Hallo. Du hast hier gerade einen trockenen Angeber Schnaps hingestellt. Ja. Jetzt hör doch mal auf, Schmidti. Du übertriebener Teufel.
Kannst dich doch
Mephisto!
Ich bin trockener Angeber, du weißt genau, was passiert, wenn du mich, wenn du mich nach Erfolgen fragst.
Ich hab durchaus im Faust den Pudel.
Nee, das Schönste war, ich saß einmal in einer Rolle, saß ich im Rollstuhl, hatte auch keinen Text. Und
du hast echt immer die besten Rollen.
Das waren die besten Rollen. Dann saß ich im Rollstuhl, hatte keinen Text.
Was hast du da gemacht, Piccolo?
Nix, ich musste da war ich einer der Söhne des Möbius aus die Physiker und musste einfach nur so da sitzen. Und die anderen zwei Brüder von mir, die haben mich dann durch diese Nervenheilanstalt da durchgefahren, immer durch diese Kulisse. Und ich musste da immer bloß sitzen und irgendwann musste ich sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Ja, gut.
Ja, und dann war Feierabend. Habe ich 80 Mark gekriegt, konnte nach Hause fahren.
Möchte auch noch über das Theater schwafeln. Es ist ja so, der Unterschied zwischen Theaterschauspielerei und Filmschauspielerei ist ja, dass der Schauspieler den Auftrag hat, von der Bühne bis in die letzte Reihe seine Emotionen und seine Stimmung zu vermitteln, also sein Schauspiel.
Ja.
Und das muss natürlich wie ein Make-up fürs Fernsehen sehr dick aufgetragen werden. Ne? Und im Film ist es ja so, die Kamera hat ja die Fähigkeit, ganz nah ans Gesicht zu kommen. Sie kann ja jede kleinst gespielte Empfindung mitnehmen und transportieren, wenn das gute Schauspieler machen. Und bei mir ist das so, wenn ich mich wohlfühle in dem Stück und das Gefühl habe, das geht nicht über diesen einen Punkt hinaus, wo es zu expressiv wird im Spiel.
Ja.
Dann kann ich das genießen. Wenn es aber über diesen Punkt geht, dass es zu deutlich wird und so zu intensiv empfunden auch vom Schauspieler selbst.
Das ist das, was man theatralisch nennt.
Genau. Und was dann bei mir passiert ist, dann geht so ein Schalter um, dann gehe ich raus aus dem Stück und dann denke ich nur noch darüber nach, was das für ein Typ privat ist, wie der mit seiner Käsefüßigkeit da irgendwie entschieden hat, ich werde Schauspieler und wie der sich dann so durchgekämpft hat und dann läuft bei mir so ein ganzer Film, dann bin ich nur noch in dem Leben von diesem Typ.
Aber ist krass, weil wir haben eigentlich dasselbe Problem. Ja. Bei mir fängt es nur früher an,
beim
Auftritt,
ja,
wenn er da reingeknarzt kommt und dann macht er hier holla. Ja.
Und bei mir geht es so, wenn er habe nur nach studiert und dann denke ich, was ist das für ein widerwärtiger, expressiver Typ?
Sperrt ihn weg!
Ja, wie ist der mit der U-Bahn da hingefahren? Und was hat er so im Kühlschrank?
Und was passiert nach, wenn er die halbe Flasche Rotwein, die immer ganz alleine auf dem Holzbrett steht, und in seiner Küche, was passiert, wenn er die dann austrinkt? Weil dann geht's richtig los.
Genau, und da ist irgendwie so ein alter Korken drin. Und der ist ja so auch so durchs Leben barfußt und so.
Weißt du, was jetzt richtig losgeht? Wir kriegen jetzt so Zuschriften. Noch ein Nächer. Also wir hätten besser über Weltreligionen gefreestylt, als unsere Kleckse da über das Theater da ausgebreitet.
Ich glaube, der hat wahrscheinlich auch noch tatsächlich so einen etwas harten Käse, der noch von gestern Abend, vom Rotweinbesäufnis vom Abend vorher noch da liegt, so auf so einem Schneidebrett. Und dann noch so eine vollgekleckerte Kaffeemaschine, die man so auf so ein Gasherd stellt.
Ihr reitet euch rein mit billigen Klischees.
Und er hat so eine abgeschälte Gurkenscheibe, also abgeschälte Gurkengrün, ist nur so gekringelt im Ausguss.
Pfui.
Ja. Also, aber wir drehen den Spieß um. Ich bin offen für Empfehlungen von wirklich guten Theaterstücken, wo man diese Probleme, die wir hier gemeinschaftlich beschrieben haben, nicht hat und einen super Abend hat.
Gehen wir mal ins Theater, ja.
Würde mit dir gern ins Theater gehen.
Ja?
Ja.
Gut.
Und danach nehmen wir dann genau diese drei Schauspieler, die ihr da gerade charakterisiert habt, und dann gehen wir zu mir nach Hause und spielen Siedler von Katar.
Was haltet ihr davon? Hä?
Aber weil du ja gerade erzählt hast, Klaas, ich merke mir nach wie vor deine Frage mit dem Medium, und Klaas hat gerade erzählt, wie ihm mal was sehr Gemeines widerfahren ist von diesem älteren Schauspieler.
Ja.
Kannst du dich erinnern, Schmitty, wann du mal Opfer von etwas sehr Gemeinem geworden bist? Ich kann ja vielleicht die Lücke, in der du nachdenkst, füllen.
Hast du einen Vorschlag?
Ich habe einen Vorschlag. Naja, ich weiß nicht, was bei dir passiert ist, aber ich weiß ja, dass ich irgendwann mal beim Radio angefangen habe. Und da war es so, dass der Auftrag war, wenn man Reporter ist, dann gab es etwas, das nannte sich Studiogespräch. Da war man dann am Vorabend, war man auf einem Konzert, was weiß ich, damals von Maximo Park, weiß der Teufel, ja?
Ja.
Hat man sich das angeschaut, dann hat man danach die Leute interviewt, wie es ihnen gefallen hat. Und dann musste man immer darauf achten, dass sie nicht nur sagen, geil, 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 weil das haben die meisten gesagt. Also 80% der Leute, die du fragst, wie hat euch das Konzert, die haben genau das gesagt. Dann musste man die so rauskitzeln, dass sie irgendwas beizutragen haben. Diese Töne hat man dann gesammelt und die, da hat man dann so zwei von sich vorbereitet, so geschnitten, dann noch abends nach dem Konzert, und musste dann morgens irgendwie um 4 Uhr aufstehen. Dann bin ich nach Potsdam gefahren, bin dann da ins Studio, und das war einer meiner ersten Auftritte an Gänsefüßchen, dann, wo ich dann berichten muss, wie war dieses Konzert. Und da war ich sehr, sehr angespannt. Weil anders als jetzt hier beim Podcast, wo ja im Grunde alles scheißegal ist, was wir hier faseln, war es da so, ich wollte das genauso sagen, wie ich mir das auch notiert hatte. Und ich wollte das gut machen, damit ich einen guten Eindruck hinterlasse. Und mich hat das in die Verzweiflung und in die absolute Aufregung getrieben, dass ich wusste, okay, da sind jetzt noch 3 Lieder, noch 2 Lieder und dann wird das Mikrofon angeknipst. Mhm. Und im Studio waren die absoluten Morningshow-Granten dieses Senders, ja. Also die absoluten, für die man den roten Teppich ausgerollt hat, weil die so Morningshow-mäßig gut drauf waren und so samtige elfenbeingleiche Stimmen hatten, mhm, dass sie die Leute schon ins Radio reingezaubert haben. Und da bin ich also zittrig reingegangen mit schweißigen Händen, hab da meine Zettel hingepackt, weil, kleiner Spoiler, alles, was dann in so einem Gespräch sei, ist vorher halt aufgeschrieben. Also auch die spontanen Fragen, wie es denn war. Und dann war es so, dann komme ich da rein und dann haben die beiden keinen Ton mit mir geredet. Obwohl ich so aufgeregt war, obwohl ich wirklich in meiner schlechtesten Verfassung war, haben die nicht so mir es leicht gemacht. Mensch, ja, wie ist es denn? Wie geht's dir denn? Schön, dass du da bist. Toll. Die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Da muss ich kein Pardon zitieren. Die haben mich wirklich mit dem Arsch nicht angeguckt, wie der Heinz Wäscher in kein Pardon. Haben mich keines verschissenen Blickes gewürdigt. Da bin ich immer unsicherer geworden und dachte, was will ich denn jetzt hier irgendwas faseln? Ich kann das doch gar nicht. Ich sollte jetzt sofort gehen. Durchs Fenster war nämlich eben ehrlich. Habe ich überlegt, wie ich dann einfach nackt auf die Autobahn renne. Zurück nach Berlin zu trampen, warum auch immer nackt. Und dann war es so, die haben den Regler hochgeschoben und haben damit, wie ich sie auch schon als Trick beschrieben habe, angefangen widerwärtig zu grinsen, haben sich dann das erste Mal mir zugewandt. Das erste Mal den ganzen Morgen. Nicht Hallo, sag nichts. Und dann gesagt, hey Jakob, da bist du ja, guten Morgen. Es ist 7:10, hier ist Fritz und unser Lieblingsreporter Jakob war beim Maximum Park Konzert. Jakob, wie war's? Und dann habe ich da so angefangen, so richtige Arschlöcher, ne?
Ja. Ja. Ach, schlimm.
Das fand ich deswegen, das fand ich so gemein. Das war so gemein. Und ich habe das dann auch alles mit guter Laune darunter gefaselt. Und danach habe ich mich richtig schrecklich gefühlt.
Ja, klar, so richtig ausgenutzt.
So ausgewrungen, ja.
Aber wenn ich gewusst hätte, dass solche Storys jetzt gelten, ja, dass man die dann erzählt, dann hätte ich
das war doch gemein.
Die ersten 5 bis 10 Podcasts. War genau das, was du gerade beschrieben hast.
haben wir dich da so?
Haben wir dich da so? Haben wir nicht guten Tag gesagt? Ihr habt nicht mit mir geredet
und ab und zu haben wir, Schmidt, willst du auch noch was sagen? Schläfst du noch?
Oh, wie gemein.
Und was hast du da mit deiner Pflanze? Was hast du
überhaupt an? Du machst uns jetzt so bösen Zerrbildern unser
Selbst. Ich kann nur berichten, wie es bei mir angekommen ist.
Ja, genau. Und das mag ja auch so sein, weil bei dir kommt oft mal sowas an. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Weil das Schöne ist ja jetzt, du kannst hier faseln, wie du willst. Das ist alles im Internet archiviert. Alle Leute, die jetzt wirklich sagen, wer hat denn nun recht, da kannst du dir das ja nochmal anhören. Und da kann man mal sehen, wie Sachen bei dir ankommen. Das für dich eigentlich wäre das mal eine schöne Therapie. Dass du jetzt mal guckst, du müsstest jetzt eigentlich mal so mit einem Gedächtnisprotokoll mal aufschreiben, was du denkst, wie gemein wir schon wieder zu dir waren, die ersten 10 Folgen. Und dann hörst du dir doch mal alle Folgen an und stellst dann mal, machst du mal so einen Abgleich. Vielleicht hast du da so eine Art Aha-Erlebnis. Und damit meine ich ganz bestimmt nicht Abstand halten, Nasen-Mundschutz.
So.
Ja.
Das ist aber ja auch ein Gedächtnisprotokoll.
Ich möchte nochmal meine Geschichte zum Anlass nehmen. Alle Leute, die in ihrer Arbeit mit frischen, jungen, neuen Leuten zu tun haben, möchte ich nochmal einen Kopf rufen und natürlich mir selber auch, wie wichtig das ist, dass man irgendwie wohlwollend ist und dass man diesen Menschen so ein bisschen Lebensmut mitgibt.
Dann möchte ich das jetzt zum Anlass nehmen, mich bei dem einen oder anderen zu entschuldigen, der vielleicht Opfer von meiner Laune geworden ist, wenn ich in den Schnitt kam und vielleicht das eine oder andere zu kritisieren hatte, aber da gar keinen Bock drauf hatte, sondern gesagt hat, ja, mach's neu und bin wieder rausgegangen. Es tut mir im Nachhinein sehr leid.
Ich habe letztens von dir geträumt, Thomas. Ich habe wirklich von dir geträumt. Es war eine Nacht, wo ich ganz viel geträumt habe und wo ich teilweise mich von einem Traum auch so gegruselt habe, der im Nachhinein jetzt, das war nicht deiner, aber das war so davor, dass ich mich gar nicht richtig getraut habe, zum Klo zu gehen. Ich weiß nicht mehr, wie das war, da war irgendwie Anthony Hopkins in so einem grünen Umhang und er hat mit Pfeil und Bogen auf mich geschossen. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Und da waren so viele so kleine Clowns, weißt du, wie die Diddy Doinks, die früher mit dem Wrestler Doink immer unterwegs waren. So kleine Clowns waren da mit dabei und das war in so einem Feldweg, wo ich früher mal geraucht habe mit meinem Kumpel Nils. Egal, so damit ging das los und dann war ich schon so wach und dachte, oh, jetzt muss aufs Klo, nicht, dass Anthony Hopkins hier irgendwo hinter irgendwie wartet in der Küche mit seinem Umhang. Und dann bin ich wieder eingeschlafen und dann habe ich wieder so einen Schrott geträumt. Dann war es wesentlich realistischer. Da habe ich geträumt, wie ich so mit einem guten Gefühl, ich wollte dir irgendwas erzählen und ich war so richtig gut drauf und ich bin in so ein Büro reingekommen und da waren so mehrere Leute, die hatten irgendwie alle was zu tun und du saßt hinter deinem Computer und ich habe gesagt, Thomas, und dann hast du gesagt, was willst du denn hier?
Was?
Und dann hast du mich so richtig wieder rausgeschmissen und dann war ich so ganz traurig, weil ich dir irgendwas erzählen wollte und du hast mich so angeguckt mit deinen toten Augen. Und hast du gesagt, so richtig schwarze Augen hattest du. Und hast du gesagt, was willst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ihr hier was anderes macht. Und dann bin ich wieder rausgegangen und bin so traurig weggelaufen. Und dann ist mir eingefallen, wo ich das schon mal erlebt habe. Und das war nicht bei dir im Büro, sondern das ist, und da ist es auch nachvollziehbarer, eine Sache, für die ich eigentlich Verständnis habe. Wenn Thomas selber im Schnitt sitzt, wenn er also nicht der Pisser ist, der rumläuft und anderen sagt, weil alles schief läuft, sondern wenn er selber im Schnitt sitzt und da wirklich arbeitet seit 3 Tagen, und da muss man ja sagen, ist er sehr, sehr engagiert. Es gibt manchmal unlösbare Fälle, schier unlösbare Fälle. Und dann wird er nochmal aktiviert, wie so ein alter Wolf, wie
bei Demolition Man. Genau.
Wird da wie Sylvester Stallone, wird praktisch zu Hause Thomas nochmal aufgewärmt, damit, weil er der Einzige ist, der mit diesem Rohmaterial klarkommt. Und dann sitzt er da 3 Tage und meistens bin ich ja auf diesem Rohmaterial drauf und er sieht mich die ganze Zeit und hat die ganze Zeit meine Fresse, meine Stimme.
Wie du alles falsch machst.
Wie ich alles falsch mache und er ist nur damit beschäftigt, die ganze Scheiße wegzuschneiden, damit nur noch was Schönes überbleibt und tut mir praktisch ja damit einen Gefallen. Also er lässt mich ja gut dastehen und so. Ich denke da nicht groß drüber nach, komm in Schnitt, will irgendwelchen Mist, wollen wir essen gehen, was weiß ich, irgendwelche, oder noch schlimmer, kann ich mal sehen, was du schon hast, ja? Und dann ist natürlich genau das in Wahrheit passiert. Dann guckst du mich an mit schwarzen Augen, der letzte Mensch, den du jetzt noch in echt sehen willst, bin ich, weil du dich nur noch mit mir beschäftigst und du schmeißt mich wirklich achtkantig da raus.
Weil es auch so ist, dass du und Jan Bob im Speziellen, also dein Cutter in den meisten Fällen, dass ihr dann euch so ein bisschen warm hasst. Also ihr bildet so eine Art Kit, der euch zusammenhält in dieser Notsituation, dass da eben was auch fertig werden muss, indem ihr, glaube ich, euren gesamten Hass in Klaas projiziert und in den Menschen, der das gedreht hat.
Es kommt vor, das will ich zugeben. Es ist tatsächlich, wie du sagst, so, also man, das ist wirklich, es kann teilweise so eine fast eine Extremsituation in unserem Job, in unserem Maßgab sein, aber du bist da irgendwie 14 Tage, wenn es doof läuft. Minimum 10 Stunden am Tag sitzt du da und versuchst irgendwas zu lösen, was vor Ort verkackt wurde oder was irgendwie einfach nicht funktioniert. Und das sagst du ja richtig, das sind meistens die Fälle, die bei mir auf dem Schreibtisch noch landen. So.
Richtige Intensivpatienten.
Intensivpatienten, eigentlich tot. Ne? Und da versucht man aus Scheiße noch einen Menschen zu formen.
Weil es ja teilweise auch so ist, es gibt ja Beiträge, wenn die anders geschnitten liefen,
ja.
Also können wir uns alle nie wieder blicken lassen.
Wir reden über die Weinmesse.
Ja, wir reden über die
Zum Beispiel. Ja. Da war ich aber selber involviert.
Aber nicht nur, genau, wollte ich gerade sagen. Da hast du ja auch ein bisschen selber den Arsch gerettet. Ne?
Ja, Gott sei Dank. Also da habe ich sogar drauf bestanden.
Und wenn man sich dann anguckt, was alles noch drin geblieben ist, kann man auch nicht von gerettet sprechen. Das
stimmt. Aber eins möchte ich nur sagen. Es ist oft auch, weil es eben solche Intensivpatienten sind. Ich glaube, du siehst es manchmal zu sehr auf dich bezogen. Wir haben viel Hass, auch dir gegenüber. Teilweise, ne?
Danke.
Aber wenn du reinkommst, das ist für uns immer, also das sind so Sachen, wo man wirklich, das meine ich ernst, sich sehr konzentrieren muss und überlegen muss, wie, da geht's auch wirklich auf Millisekunden, wann beginnt der Song, wann hört der auf, welches Wort schneidet man weg, welchen Blick wird rein. Das ist ein Gebastel, das ist wie ein Puzzle. Und man verliert die Konzentration so hart, wenn die Tür aufgeht und da irgendjemand irgendwas will und man ist raus und dann dauert's wieder. Es gibt immer im Schnitt auch so einen Flow. Und wenn der hat, dann funktioniert's auf einmal für 1-2 Stunden, schneidet man wieder Weltmeister, man macht richtig Meter und so, ne? Dann funktioniert das. Weil man hat Ruhe, das ist meistens, wenn man am Wochenende schneiden muss. Da funktioniert das doppelt so gut wie während der Woche. Weil eben dann keiner reinkommt und die Konzentration stört. Und ich weiß, dass das viele auch sehr spleenig sehen oder so, der macht da einen auf.
Aber ich sehe das wie so eine Montage gerade vor mir. Dann läuft so Musik und du und Jan Bob, ihr schneidet so und dann sieht man, wie so das Essen auf dem Tisch weniger wird und wieder mehr wird und dann macht er so High Five. Und dann läuft so Musik darüber.
Exakt, so ist es. Aber wir hassen uns auch untereinander. Es gibt auch immer die Phasen. Es gibt so auf, das ist wie eine Ehe in eine Woche gepresst. So, ich hasse dann Jan Bob auch und er hasst mich.
Dann
reden
wieder
wir mal Sex. Wieder zwei Stunden.
Ganz romantisch.
Dann gehen wir mal bumsen. Ja. Nein, aber ja, und das ist, es ist also nicht nur so. Nur es, viele Gags entstehen daraus, dass man auf die Fehler der Leute, die vor der Kamera sind, die vielleicht nicht ganz verschleiert. Das ist das Kleine, was wir uns gönnen, während wir da eingekerkert sind. Okay. Und da heißt es mal, das schneiden wir raus, aber der scheiß Millionär, ey, soll jetzt mal den Satz sagen.
Wen meint ihr?
Jan Bob immer, Millionen kriegt er dafür. Und dann weiß er, der plötzlich schon wieder die Hut gerillt. So, komm, jetzt die Antwort. Komm, schaffst du. Okay. Millionen.
Ja, tut mir leid.
Tut uns auch leid. Aber das
kann ich auch nichts dafür. Ist ja manchmal so, ne? Aber da habe ich drüber nachgedacht. Also da bin ich jetzt drauf gekommen, warum ich davon geträumt habe. Ich habe jetzt noch ein ernstes Wörtchen und ein Gespräch ausstehen mit Anthony Hopkins.
Ja, soll das mit den Pfeilen?
Nee, das ist, weißt du, warum ich von dem geträumt habe? Weil der immer so super verrückt auf Instagram ist.
Ach, den folge ich gar nicht.
Ja, der ist, hat sie nicht mehr alle. Der, also im Lockdown ist er komplett Banane geworden.
Ah, okay.
Der sitzt ja immer am Klavier und guckt immer so Anthony Hopkins-mäßig in die Kamera. Ne?
Schaudert's mich.
Ja. So, und man hat ja auch schon einiges von dem gesehen in Filmen und so. Und dann weiß der natürlich, wie man gucken muss, damit man noch verrückter aussieht und so. Und hat ja immer so merkwürdige Klamotten an und so. Ich glaube, daher kommt das. Also vielleicht sollte man dem mal irgendwann mal Instagram wegnehmen.
Hm.
Sag mal, was ich mal wissen wollte von euch, ist, ich stelle euch manchmal einfach so Fragen, die vermeintlich aus dem Nichts kommen, aber die helfen mir, euch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und das sind dann manchmal schon Spezialfragen, weil ich ja vieles schon weiß über euch. Aber ich möchte manchmal wissen, wie ihr so in gewissen Situationen seid, in denen ich in der Regel nicht dabei bin. Und deswegen möchte ich wissen, ob ihr welche seid. Das teilt sich nämlich genau in zwei Bereiche. Es gibt welche, die das ganz oft machen und es gibt welche, die das noch nie gemacht haben. Seid ihr welche, die hin und wieder mal die Polizei rufen?
Noch nie gemacht.
Was?
Jakob Lund, glaube ich schon. Ne?
Ja, natürlich.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie die Polizei gerufen.
Ich bin sogar Profi-Polizeianrufer. Ich weiß sogar immer, wo ich wohne, wie der Abschnitt heißt. Und dann google ich, wenn ich ein Problem habe, wo ich die Staatsmacht brauche, wie ist die direkte Durchwahl zu dem Abschnitt?
Was sind denn deine Probleme?
Ja, dann komme ich gleich zu Schmitti. Sag ich mal die Schnauze.
Gott im Himmel.
Und dann gucke ich direkt, weil das ist wichtig, dass man nicht die 110 anruft. Das finden die Polizisten richtig kacke. Also halt, wenn man einen Notfall hat, soll man natürlich die 110 anrufen. Das ist der beste Weg, das ist eine klasse Nummer. Aber wenn man so Probleme hat, für die ich die Polizei anrufe.
Also wenn jetzt deine Espressomaschine hakt.
Genau, wenn die hakt. Oder was ich in der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, häufig hatte, da war es so, man konnte im Hof parken. Und da gibt es immer wieder, also wirklich Leute, die Gesellschaft einfach hassen und ablehnen. Das sind Leute, die außerhalb der Gesellschaft zu stehen glauben. Die dann
die
Welt brennen sehen wollen. Zündler im System. Aussätzige, die jeden Einzelnen von uns hassen. Faschisten, die dann in der Einfahrt parken, so dass ich nicht auf dem Hof kann. Und dann kommt der Moment, wo ich... Also die dann wirklich, dann kannst du nicht rein und nicht raus mit dem Auto. Und dann rufe ich beim Abschnitt an.
Oh, ey, da habe ich auch so einen Opa bei uns. Der ist so ein Opa bei uns, der fährt einmal die Woche mit seinem Auto rein.
Ich weiß
und raus
sogar, wie der heißt, aber ich sag's jetzt.
Ja, du kennst ihn, ne? Genau. Also, und der hat auch mal, der guckt immer nur, wenn sich einer in die Einfahrt stellt, obwohl er vier Tage später erst raus muss und so. Und wenn dann nicht sofort einer kommt, nachdem der jeden einzelnen Nachbar rausgeklingelt hat, bei uns und an der Straße gegenüber. Und auch schon auf das Auto eingeschimpft hat, ohne dass da einer sitzt. Also, dass er dann so, mit dem Auto schimpft er dann. Und was er jetzt neuerdings macht, ist, daneben ist ein Fahrradständer, wo Leute ihre Fahrräder hinstellen. Und wenn nicht rechtzeitig einer kommt und das Auto wegparkt, dann tritt er auf die Fahrräder ein.
Was? Unbeteiligte?
Genau, unbeteiligte Fahrräder, die auch schockiert sind von der Parksituation.
Ja.
Auf die tritt er dann ein, damit er irgendwie wieder klarkommt. Naja.
Aber ich habe auch schon mal die Polizei gerufen, da habe ich wirklich gesehen, ist voll die Bammer-Geschichte, da hat ein Typ einer Frau mit der Faust ins Gesicht gehauen.
Ja, das habe ich auch schon mal erlebt.
Und das habe ich an der Ampel vorher gesehen und dann habe ich so irgendwie wirklich überlegt, was mache ich jetzt auch, dass der aufhört. Und dann bin ich mit dem Auto auf den Bürgersteig gefahren, habe so Fernlicht angehupt, dass der so auch sich erschreckt. Dann hat er von der abgelassen. In dem Moment habe ich die Polizei parallel gerufen und die kam auch wirklich Sekunden später. Und dann ist ein Typ auf den Schläger zugerannt, der sah aus wie jemand, der so, wie du letzte Woche erzählt hast, so Bärnackelfights macht. Und ich dachte, das ist jetzt noch irgendwer aus der Familie der Frau und er haut ihn jetzt zu Matsch und so. Ja. Ne? Also wirklich ein Typ wie der von Game of Thrones, dieser Berg, ne?
Ja.
Und da, der zerquetscht jetzt den Kopf von dem Mann. Und der ist auf den zu, hat den mit aber so einem Profigriff sofort fixiert. Und dann habe ich gesehen, der hatte wirklich wie so amerikanische Cops so eine Mark. Und das war dann der erste so Neuköllner Polizist,
ja, so,
der dann
genau.
da sofort, wo du weißt, der steigt aus dem Auto, da ist erstmal Ruhe.
Ach,
und so war, wurde das dann aufgenommen.
Das hast du aber sehr gut gemacht.
Das habe ich wirklich gut gemacht. Die kamen da und ich habe sogar im Prozess noch ausgesagt, weil mich das so beschäftigt hat, noch Wochen danach, weil ehrlich gesagt nie viel so Live-Gewalt erlebt.
Ja, das
Gott
ist,
sei
man,
Dank,
man,
das war schlimm.
Das ist nämlich interessant, dass man eigentlich mit Gewalt so in, wir reden ja andauernd über irgendwelche Serien oder sonst was und so.
Aber
und,
echte Gewalt.
Ja, genau, ja, das, so ist der Unterschied, das ist der Unterschied. Ja. Also wenn du siehst immer designte Gewalt und manchmal ist die ja sogar cool inszeniert und sonst was und manchmal ist das irgendwas Tolles, manchmal sympathisiert man eigentlich mit der Hauptfigur, die dann irgendwie sowas macht, ja, auch wenn es moralisch nicht mal einwandfrei ist. Es ist unglaublich, wie sehr man das durch einen Filter sieht und wie wenig das mit dem echten Leben zu tun hat. Wenn man dann als jemand, der das nicht kennt, der in einem Umfeld, in einer Welt groß geworden ist, wo das, egal in welcher extremen Situation, auch psychisch oder so, nie eine Lösung des Problems darstellt. Das ist ja immer das Problem, ne? Dass du in deinen Möglichkeiten, wenn du das anerzogen bekommen hast, hast du diese mögliche Lösung in deinen verschiedenen Optionen, um ein Problem zu lösen, ist das entweder dabei oder nicht. Und das hat ein bisschen was mit der Erziehung und der Sozialisierung zu tun. Und wenn du das dann echt siehst, also dieses berühmte weiche Knie, kaum mehr richtig atmen können und so, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Ich habe auch so eine Situation vom Balkon aus gesehen, wie sowas in der Art passiert ist. Und da war es wirklich, das war aber so wie in einem Computerspiel eigentlich. Da habe ich das gesehen, habe dann da runtergebrüllt. Das ist ja auch eine Überwindung erstmal, ne? Man schreit ja nicht einfach so vom Balkon, also wenn man nicht völlig durchgeknallt ist. Und dann habe ich so rumgeschrien, dass da irgendwie so Ablenkung ist, weil es also viel zu lange gedauert hätte, bis ich unten gewesen wäre. Hab dann auch die Polizei angerufen und auch innerhalb von 2 Minuten gefühlt kamen die so an und von oben sah das aus wie bei GTA. Also die standen da, hatten dann mittlerweile aufgehört zu schlagen und zu rempeln und haben sich dann nur noch so angeblökt. Da kam die Polizei, hat den genommen, bla 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 bla, den reingesetzt und weg.
Ja.
Und dann war das, und dann war die Situation aufgelöst. Und das war so, als wenn ich Deutschland fernsteuern kann. Als hätte ich eine Fernbedienung für Deutschland. Das wäre doch was für dich.
Das wäre gut.
Das Telefon ist die Universalfernbedienung für Deutschland, wenn man es richtig einsetzen kann.
Während ihr das wirklich erzählt, überlege ich, es gab wirklich noch nie eine Situation,
echt?
Wo ich die Polizei gerufen habe.
Aber es gibt auch ganz oft, und da muss man vielleicht Leute mal sensibilisieren dafür, es geht nämlich nicht darum, dass man darauf wartet, bis einer auf offener Straße zusammengeschlagen wird.
Es
oder
geht
irgendwas.
Um die Garageneinfahrt.
Nee, eben nicht. Es geht, also ja klar, da kann man, wenn man jetzt das unbedingt will, das auch mal machen. Aber es geht auch darum, dass man manchmal so Situationen hat, in denen man selber helfen kann. Das kennt man ja, ne? Wenn dann irgendwie irgendeiner da, weiß ich nicht, nach 34 Bier mit dem Fahrrad umgefallen ist und dann da halt so liegt. Ja, dann kann man den halt selber hochheben. Wenn man aber merkt, das schafft man jetzt nicht und eigentlich reicht es jetzt auch nicht, den wieder auf sein Fahrrad zu setzen und zu hoffen, dass die nächsten 20 Meter irgendwie besser ausgehen. Das sind eigentlich so Situationen. Ich habe gestern oder vorgestern jemanden gesehen, der hier auf der Bundesstraße, ist das die B96?
Kann sein,
ja. Ja, da Richtung Studio da.
Ja, ja.
Da ist hinten irgendwo so eine Strecke, da kann man richtig 70 fahren, schnell fahren. Da fuhr einer offensichtlich sehr betrunken mit dem Rollstuhl aus so einer Baustelle rauf auf die B96. Ah. Aber da konnte man nicht halten und so, da hätte man selber einen Unfall verursacht. Und das ist auch so ein Moment, wo man dann eigentlich die Polizei ruft und die sind dann auch irgendwie, ne, man denkt ja dann irgendwie, es muss sonst was passiert sein. Vielleicht ein guter Hinweis, dass man auch mal sagt, wenn jemand sich so selber gefährdet, wo man genau weiß, also wenn jetzt hier nicht ganz viel Glück und ganz viele Schutzengel mitmachen, dann macht's gleich Peng. Und also mindestens einer hat sich sehr stark verletzt oder Schlimmeres. Das sind auch Situationen, wenn man so merkt, da schnallt einer gerade nicht, dass er sich und andere gefährdet, dann kann man auch Polizei rufen.
Aber Schmitti, warst du nie so in einer bedrohlichen Situation oder also ist das einfach nicht vorgekommen oder in einer Situation, wo du dachtest, hier liegt was in der Luft, hier passiert gleich was?
Ich war da schon super oft, aber ich war meistens, nicht das Ziel dieser Stimmung. Das heißt, es waren dann meist, ich rede von meistens von am 1. Mai in Kreuzberg. Da lag was in der Luft.
Ja, eindeutig.
Na gut, dann, aber da ist die Polizei ja meist
genau,
schon da.
Da ist die Polizei schon
da. Braucht man
da
nicht mehr rufen. Ne?
Und ansonsten muss ich wirklich sagen, ich hatte einmal so eine ganz schlechte Schlägerei in meinem Leben. Es war keine Schlägerei, weil nur ich wurde geschlagen. und ein Freund von mir. Aber die war so dämlich, die hatten so, während sie uns irgendwie so genervt haben, also die haben uns ans Bein getreten von hinten, haben gesagt, ihr habt uns Bein gestellt, und dann gehst du rund in Homburg auf dem Dorfplatz, ne?
Ja.
So, und dann haben die uns in einen Hauseingang reingedrückt und dann so am Kragen gepackt und alles so rumgenervt, ne? Und die haben aber vollkommen den Spaß daran verloren, weil wir solche Lappen waren. Die haben nur noch, jeden Moment haben wir uns noch so ganz kurz vor voll gepisst. So, und wir haben kein Kontra gegeben. Wir sind auf ihre Provokation nicht
wie
rein.
Wie der Drosten.
Wir haben einfach nur, ja, stimmt. Ja, tut mir leid. Ey, tut mir leid. Und dann irgendwann nur noch geschwiegen. Und dann haben die wirklich abgelassen, weil die haben sich gelangweilt.
Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich finde sowas, das sind die Vorbilder, die ich in der Gesellschaft installieren will. Ja. Welche, die wirklich Gewalt verhindern, weil sie wirklich fünf vor in die Hose pissen stehen. That's the spirit.
Ja.
So muss man das machen, weil so verhindert man Gewalt und nicht, indem man dann der geilere, noch gewalttätigere ist, der noch mehr Angst erzeugen kann, sondern nein, genau das nicht. Wind aus den Segeln nehmen und praktisch die Kraft der anderen nutzen und sich wie ein Grashalm im Wind wiegen.
Ja.
Das ist es, ne? Bäume, starke Bäume, die knicken um bei Sturm, aber Grashalme, die sich mitwiegen mit dem Wind, das ist eine asiatische Weisheit, die überleben das.
Aber
und du bist der Grashalm.
Ich musste eins feststellen, es hat nichts mit Jesus zu tun, so von wegen, du musst die andere Wange auch hinhalten.
Nein, du hattest
Weil
Angst.
Das ist Mut. Und das meine ich nicht.
Ist egal.
Also bei mir ist einfach nur Rückgratlosigkeit und ein rumgeschmissen.
Alles, was hilft, ist doch egal. Nicht jeder kann mutig sein. Rückgratlosigkeit ist auch manchmal gut. Und das sind ja viel mehr Leute. Also wenn man jetzt sagt, wie komme ich aus einer Situation raus, die droht gewalttätig zu enden? Da kann man dann schauen, bin ich mutig? Nein. Habe ich Rückgrat? Nein. Das kann es auch sein.
Apropos Situation, die droht gewalttätig zu enden. Was macht das Land?
ja.
Moment.
Lecker
Land. Dieses Break wird Ihnen präsentiert von Land.
Ja.
Volle Regale,
also
für volle Ansprüche.
Kurz
Pause. Wir piepen's jetzt noch.
Nein, ihr seid blöd, weil ihr sollt jetzt noch keine Werbung machen, weil da ist noch kein Euro geflossen.
Nein, deswegen piepen wir es.
Ja.
Also, es geht darum, wir müssen erstmal alle Hörerinnen wieder ins Boot holen und Hörer. In der letzten Woche haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt, ähnlich wie es irgendwann dem Porsche von Attila Hildmann ergehen wird, der kommt auf den Markt und dann will ich Nutznießer sein und den günstig schießen. Und genauso ist es mit dem Werbevertrag vom Wendler mit der Firma einer großen Handelskette, einem Supermarktimperium, das Schmiedi und ich großartig finden und sehr, sehr schätzen.
Weil wir
und
einkaufen gehen.
So.
Übrigens, um diese Reihe kurz zu komplettieren, bevor du weiter sagst, ich werde demnächst 99 Luftballons exklusiv singen. Den großen Hit.
Ja, sehr gut.
So.
Und diese Kette, die hat nun den Wendler von all seinen Werbepflichten entbunden. Das heißt, die brauchen jetzt aber dringend jemanden, der diese Werbespots, die da geplant sind, jetzt weiterführt, der auch ähnlich kultig ist wie der Wendler, weil das Geld, haben wir letzte Woche schon gemutmaßt, ist ja im Topf, also ist schon abgesehen, soll ausgegeben werden, es müssen weitere Spots gedreht werden und da haben Schmitti und ich uns, nett wie wir sind, ins Spiel gebracht.
Der Schmittler.
Das habe ich ganz, ganz anders.
Der Schmittler und der Lunti.
Wie?
Jetzt, mir fällt gerade die Kinnlade runter, weil also wir sind da nicht einer Meinung, ob wir das machen sollten oder nicht und ob wir das cool fänden. Also
du bist irgendwie so ein bisschen schizophren.
Nein, Klaas hat uns da den Aufruf gestartet, dass es ja super witzig wäre, wenn ich da eine Eidechse auf dem Kopf habe.
Aber
da
ich mag deine Koketterie nicht, weil die auch mir zu blöd ist mittlerweile. Weil du gibst dir gar nicht mehr Mühe zu lügen. Natürlich willst du das Geld, aber du willst natürlich wie so einer, der du willst zurückgehalten werden, weil das cooler ist, als wenn du da mit wehenden Fahnen zum dann rennst und sagst, wo muss ich unterschreiben? Klar, ist das nicht so cool, aber du kannst jetzt nicht sagen, Klaas, was ist mit Land? Und fünf Minuten später sagst du, ich will das ja gar nicht. Das kriegt ja jeder mit. Du präsentierst dich ja in einer blöden Verfassung.
Ich habe das als eine Situation eingeordnet, die gewalttätig enden kann. Und da habe ich gefragt, apropos, was macht deine Aktionismus bezüglich Land?
So kann man das, wenn man jetzt ganz doof ist, dann kann man dir das durchlassen. Was du gemacht hast, ist einfach das Thema aufbringen, damit du von mir praktisch da so auf so eine, das ist doch das, was du willst, dass ich dich da hinschiebe, damit du sagen kannst, ich wollte das gar nicht. Aber das Geld willst du dann schon haben.
Ist jetzt scheißegal. ich spreche in unser beider Namen, wir sind bereit, liebe Kollegen vom Piepland, und wir sind bereit, wir lieben einkaufen. Schmitti kauft alles für seine Echsen bei euch. Ich wiederum liebe eure Cappuccino-Kaffee-Auswahl. Ihr habt ja wirklich für jeden was dabei, das muss ich ja nur auch mal sagen. Und Klaas, wie steht's im Prozess? Du bist unser Vermittler, du bist unser Manager.
Ja, es ist ganz gut. Also ich habe da schon so ein paar aufgescheucht in der Firma. Das wird jetzt gerade diskutiert, aber das Problem ist, dass ihr jetzt ja keine stabilen Prominenten seid, mit denen man praktisch, so wie Til Schweiger oder Dieter Bohlen, bei dieser Versicherung, mit denen kann man ja immer Werbung machen. Weil die sind
schnell die Nesseln setzen mit uns, ne?
Nee, Moment, gar nicht.
Gar nicht, wir sind ja niemand.
Nein, also es ist so, mit so richtigen Prominenten, wie zum Beispiel Dieter Bohlen oder Til Schweiger oder Moritz Bleibtreu, der für diesen Kaffee da Werbung macht, mit denen kannst du praktisch immer Werbung machen, völlig ereignisunabhängig. Ihr seid kurz mal in Verbindung mit diesem Ereignis interessant für die Werbewelt. Also ihr seid ein heißes Eisen gerade, was aber jetzt ganz schnell geschmiedet werden muss.
Sind auch bereit.
Weil dann keiner mehr den Gag versteht, wenn man auch nur eine Woche zu spät wartet. Weil das, was euch an tatsächlicher stabiler Prominenz fehlt, das gleicht ihr momentan mit
Momentum,
mit temporärer Kultigkeit aus.
Ja.
Und diese temporäre Kultigkeit, die muss natürlich von einem großen Kreuzfahrtschiff wie diesem Riesenunternehmen, wo eben das Piepland da dranhängt, das muss jetzt mal den kurzen Dienstweg gehen, vorbei an allen Regularien, aus den Boards weg, irgendwelche Genehmigungsprozesse, my ass, das muss jetzt sofort, Bargeld auf den Tisch, zack, morgen wird gedreht.
Weißt du das, ich übersetze, es braucht jetzt einfach nur eine mutige Entscheiderin, einen mutigen Entscheider, der am Hebel zieht und sagt, ich erkenne das Momentum, ich weiß, das Eisen ist jetzt heiß und jetzt mal alle Regularien beiseite, ich nutze es.
Ja, genau. Ja. Und dann könnte man euch als Testimonials für die jetzt ja hart ausgebremste Piepland-Kampagne, müsste man euch jetzt schnell da besetzen und es muss sofort ins Fernsehen. Die Werbeslots sind gebucht, also nie war es besser.
Gibt's auch eine Art von Werbung, wo man jetzt eher dann keinen Spot dreht?
Das ist die Art von Werbung, wo man auch kein Geld kriegt, genau.
Ah.
Ja, das kann man immer machen, dass man keine Spots dreht, mit einem Unternehmen nicht zusammenarbeitet, dann auch kein Geld bekommt. Das ist man nennt es keine Kampagne.
So hast du es jetzt die letzten Jahrzehnte auch gemacht, Schmidti.
Ja, das machst du ja schon viele
Jahre.
Das machst
du jeden Tag. Ja. Machst du keine Werbung.
Das geht nicht.
Das habe ich drauf.
Das Ganze gut, ja.
Nee, wenn du Werbung machen willst, dann kriegst du da natürlich auch Kohle für.
Also ich mag das Wort Werbung gar nicht. Es geht hier in diese, also im Grunde brauche ich doch nur die Plattform, mich zu meinen Überzeugungen zu äußern.
Na, das verstehe ich, dass du das hier in diesem Rahmen nicht machen kannst.
Nein, hier geht das nicht. Ist ja nicht der Ort und die Zeit. Ich brauche da die Plattform, 24 Sekunden, 30 Sekunden, wo ich einfach mal sagen kann, von der Seele reden kann, wie überzeugt ich bin von gewissen Handelsketten.
Klar, ich möchte eine Sache sagen. Ne? Eine Sache, damit auch das Thema abschließen. Ich gebe dir den Punkt, es schwang etwas Koketterie mit.
Na.
Ja, den gebe ich dir, aber... Das liegt auch daran, dass ich es für absolut unmöglich halte, dass sich jemand findet, der uns die Kultigkeit zuschreibt, die du da gerade in den Raum geschmissen hast.
Müssen Sie alles ausdenken. Denken,
Mensch, der Schmidt, der wird unsere Marke mal richtig nach vorne petern. Das wird nicht passieren. Ja, und deswegen kann ich mich da ganz, ich finde es einfach amüsant, darüber nachzudenken, wie wir zwei Idioten als Testimonials für... Ja.
Ich sage dir ganz ehrlich, also wir kommen von einer Kampagne, wo vorher der Wendler... Also der ist ja nicht erst, sag mal, mit dem Eintritt in die Verschwörungstheoretiker-Szene ein zweifelhafter Typ geworden. Also sein Bewerbungsvideo letztendlich war sein Pimmel im Internet. Das war ja kein Problem für die Kollegen in der Marketingabteilung. Also wenn ihr da jetzt auf den Prüfstand kommt und dann nicht genommen werdet, wenn ihr da nicht genommen werdet, dann müsst ihr euch immer vergegenwärtigen, dass dasselbe Gremium gesagt hat, der nackte Pimmel vom Wendler im Internet ist kein Problem, aber die beiden, die nehmen wir nicht, weil die schaden dem Unternehmen. Um Gottes Willen.
So. Und unser Kollege Sebastian Grager hat mir ein Problem mitgegeben und er hört diesen Podcast und er wünscht sich so eine Art Lösung. Weil er hat im Bekanntenkreis jemanden, der ist in eine neue mittelgroße Stadt gezogen, der ist so um die 39 Jahre alt und der ist abgekoppelt von seinem Freundeskreis hier in Berlin und ist jetzt darauf angewiesen, in einer mittelgroßen Stadt die könnte überall in Deutschland sein, ist auch scheißegal. Das hat wahrscheinlich ein Kino oder zwei, die hat vielleicht einen Musical-Laden, die hat so drei kultige Studentenkneipen und das war's. Wie kann ein 39-Jähriger in der heutigen Zeit neue Freundeskreise aufbauen?
Ich kenne das ja, also solche Städte kenne ich ja, so einer komme ich ja.
Ja, Oldenburg könnte es sein, könnte auch Kassel sein, Göttingen, ja, Kassel, Paderborn.
Kassel wird schwierig, also
Weil ich will mich gerade, ich habe es bewusst ausgelassen, weil es mir nicht um die Stadt an sich geht. Es geht um dieses Problem, wie sprichst du als etwa 39-jähriger Mann andere, vermutlich auch erstmal Männer an, um mit denen eine Freundschaft zu knüpfen, die bisher keine Historie hat. Weil ja. Du kannst ja, um euch mit ins Problem zu nehmen, ja, du kannst ja nicht in eine Bar gehen, ja, jetzt mal auch unabhängig von Corona, und dann sagst du, der andere Mitte 30, Ende 30-jährige Mann, der sieht sympathisch aus, geh ich mal auf den zu, sag dann sowas wie, na, du Öffler hier, wollen wir Fußball gucken?
Aber also, wie machst genau du's? Das passiert, zumindest in Berlin, super oft, ne?
Hä?
Ja, man sitzt, das hatte jeder von euch schon. Man sitzt mit so ein paar Freunden an meistens so einer Biertischgarnitur da.
Ja, mit ein paar Freunden, das ist schon was anderes, ne?
Ja, aber dann kommt einer und hat, und den bewundere ich, das ist für mich Messias schlechthin. Der kommt dahin zu so 8 Zynikern, die da rumsitzen. Und dann sagt er, hey Leute, macht euch was aus, wenn ich mich kurz dazusetze? Und dann fängt er an zu quasseln, erzählt, dass er gerade hier nach Berlin gezogen ist, dass er hier, das passiert.
Das habe ich noch nie erlebt in meinem gesamten Leben.
Bestimmt 10-mal erlebt. Und dann kommt einer und setzt sich dazu und will einfach irgendwas plaudern und plaudert.
Ich glaube, man muss aber jetzt sagen, dass es in einer mittelgroßen Stadt anders ist. Es ist natürlich das Aufkommen an Verrückten und aber auch letztendlich die Toleranz und Akzeptanz gegenüber vermeintlich Verrückten ist ja hier in Berlin höher. Und wenn man dann nach 20 Minuten feststellt, oh, Glück gehabt, ist ja gar nicht verrückt, ist ein ganz normaler Typ, der Anschluss sucht, dann ist man ja schon erleichtert und viel bereiter, den aufzunehmen. Aber das große Problem ist, in kleineren Städten ist die Freundeskreisbildung abgeschlossen.
Komplett, vor allen Dingen, deswegen komme ich auf
die Zahl,
39 ist eben entscheidend, weil ja. Du bist nicht Anfang 20, gehst jetzt das erste Mal zur Uni oder bist 16, bist in der Ausbildung und lernst also, so Leute kennen.
Ich merke das, ich bin 37 und ich will keine Freunde mehr haben.
Ja.
Ich habe genug Freunde. Stimmt, ich habe keinen Bock mehr, irgendwen kennenzulernen. Ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwem irgendwas zu erzählen oder so. Ich habe jetzt genug Freunde, die kriege ich noch nicht mal alle in ausreichender Form versorgt mit dem, was ich eigentlich unter einer Freundschaft verstehe.
Das funktioniert heute aber auch gar nicht mehr, weil früher hat man sich dann so richtig, also wenn man so das Gefühl hatte, das könnte ein neuer Freund sein, so im Studium oder so. Und dann hast du da jemanden kennengelernt, mit dem hast du dich gut verstanden. Dann wurde da jeden Tag über Filme ausgetauscht, über Serien ausgetauscht, über Musik ausgetauscht. Man hat sich angerufen, man hat sich getroffen. A, hat man die Zeit nicht mehr. B, ist man nicht mehr so euphorisch, was so Musikgeschmäcker angeht und so.
Aber ich habe das, hier in Berlin habe ich das auch noch gehabt. Also ich habe zum Beispiel immer, und das ist auch so erst so ein paar Jahre her, zum Beispiel Olli Schulz.
Ja.
Den habe ich immer mal so irgendwo gesehen. Wir haben uns irgendwann mal in Wien kennengelernt und dann ist er mir hier in Berlin mal untergekommen.
Zugelaufen, wolltest du sagen.
Ja, da ist er auf dem Bürgersteig rumgelaufen, hatte so einen großen Eimer von Kentucky Fried Chicken im Arm mit so Hühnchenteilen. Aber also weit entfernt von dem Kentucky Fried Chicken, keine Ahnung, und lief so über die Straße und hat da, wie man sich vorstellt, irgendwas erzählt. Und das war so witzig mit dem. Und dann haben wir uns den Tag lang dann nicht mehr gesehen. Und dann haben wir uns aber irgendwie so angefreundet. Und dann gab es so einen Sommer, wo man eigentlich das gemacht hat, wofür man jetzt weder die Zeit noch die Muße hätte. Also bei ihm vielleicht schon, aber es war auch schön, dass das in der Zeit war, weil das irgendwie geil war. Es war so ein ganzer Sommer, wo ich einfach jeden Abend, weil der bei mir in der Nähe gewohnt hat, bin ich da einfach hingegangen, hab so Steinchen an so ein Fenster geworfen. Und das war Ollis Computerzimmer. Und dann habe ich immer so Steinchen dran geworfen, hat er das Fenster aufgemacht und gesagt, was willst du? Gesagt, komm runter, wir gehen irgendwo hin. Und dann ist er runtergekommen und dann sind wir meistens in die Kneipe oder haben sonst was gemacht. Aber das war so ein ganzer Sommer, wo ich jeden Abend dachte, oh, 7:30, gehe ich mal zu Olli und guck, was er macht. Und da habe ich wieder ein Steinchen dran geworfen. Und so haben wir uns eigentlich angefreundet. Das war vor dieser ganzen Zeit noch und so. Und wenn das nicht stattgefunden hätte, ich glaube, dann wäre jetzt auch die Zeit, wir haben uns jetzt ganz lange dann schaffen wir es auch nicht, uns zu sehen und sowas, ne? Aber diese Grundlage, die ist halt immer irgendwie so da und die geht dann auch nicht mehr weg. Und auch wenn ich das Gefühl habe, wir müssten beide noch mehr Zeit eigentlich haben, um das dann nochmal mehr zu leben oder so, dann würde man sich auch wieder nochmal anders so begegnen. Aber trotzdem geht das nie richtig weg.
Irgendwie das ist interessant, weil Olli Schulz war, glaube ich, auch für mich so der Letzte, an den ich mich so glatt erinnere, wo man so aktiv irgendwie so dieses 20-jährige, so eine Freundschaft, wo man sich Sachen hin und her geschickt hat, wo man abends gechattet hat, teilweise stundenlang, da hat man sich nochmal angerufen. Das war eine Zeit lang.
Mein ältester
Jugendfreund war das.
Ja, mittlerweile wirft man die Steinchen praktisch digital ans Postfach, aber man kann immer noch bei bestimmten Leuten immer noch Steinchen an die Fenster schmeißen. Ob das nun wirklich Fenster sind oder Windows, das ist ja die andere Frage, aber es gibt
zurück
so Leute,
zum Problem.
Bei denen geht das.
Soll ich
dir eine Lösung
wenn
sagen?
Wenn ein nett, sympathisch aussehender Herr mit einem großen Eimer Kentucky Fried Chicken durch eure Stadt läuft, den einfach mal ansprechen, fragen, ob die ein YouTube-Zimmer haben und ob man mit denen da ein bisschen gucken kann.
Ja, aber pass auf, die tatsächliche Lösung für das Problem sind in solchen Städten Sportvereine. Das ist nun mal, aber wäre für mich jetzt nichts.
Ja,
ne?
Was willst du denn da machen? Willst du dann zum Fechten gehen? Oder?
Ja, nee, da musst du ja fechten, das gibt's ja gar nicht. Da musst du halt zum Fußball, Handball, sowas.
Du!
Ja, ich doch nicht.
Dann gib doch mal einen richtigen Tipp. Ich will auch nicht einen Sportverein.
Ja, keine Ahnung, ich könnte die nie kennenlernen. Ich würde ja nicht mal bei Kneipensport könnte ich Leute kennenlernen. Ich könnte ja nicht mal Darten oder, ich hasse auch Leute, die
Dart.
Tischfußball spielen.
Ich mag Dart.
Ich hasse diese...
in der Fußgängerzone was moderieren. Vielleicht.
Ja, da gibt's aber in Oldenburg auch schon welche, die das machen. Der eine heißt Paul Witzig und der andere heißt Waldemar. Der sieht aus wie Heino mit ein bisschen längeren Haaren und spielt seit 150 Jahren auf so einer Plastikgitarre. Und den kennt jeder Oldenburger. Dann gibt's noch manchmal so ein paar Kollegen, die dann auf der Panflöte am Leffers-Eck stehen. Und also auch das Entertainment in der Innenstadt ist bereits belegt, der Platz. Also wenn ich jetzt nach Oldenburg ziehen würde, ich hätte gar keine Chance, weil ich in diesen ganzen Studentenkneipen, da bin ich ja auch zu alt für. Du kannst ja als 39-Jähriger, egal wie sympathisch und normal man guckt, man wirkt natürlich immer so ein bisschen wie einer, der ein dunkles Geheimnis hat.
Du
mit 39 in der Ecke stehst und so guckst, wo du dich einweben könntest.
Nein, du kannst nur, also es gibt aus meiner Sicht zwei Lösungen. Du kannst erstens rhetorisch Anker auswerfen. Du gehst in die Kneipe, stellst dich so ein bisschen in die Nähe von Leuten, dann sagst du so... Das war ein Tag, ey.
Das wird garantiert nicht funktionieren.
Wenn dann er sagt, ey, was ist denn los? Dann hast du ja ein natürliches Entree ins Gespräch. Oder du bist halt Kölner. Weil in Köln ist die einzige Stadt in Deutschland, wo man ungezwungene Gespräche mit Fremden... Ich bin mal in eine Kölner Kneipe rein und hab noch nicht ganz das Bier bestellt. Da sagt schon einer, ey, du bist ja nicht hier aus Köln, ne? Da sag ich, nee, stimmt, genau. Ja, weißt du was, dann musst du mal Kölner Lichter, das ist super. Musst du mal Kölner Lichter gucken. Kölner Lichter, was ist das? Ja, da ist hier der Rhein in Flammen. Wie, der Rhein ist in Flammen? Ja, da hast du hier Feuerwerk überall, kannst dich an den Rhein legen und dann guckst du da oder fährst du, was auch super ist, kriegst du Karten kaufen für einen Dampfer, da fährst du da richtig durch die Lichter, durch dann Feuerwerk und so. Weißt du, da hatte ich ein zweistündiges Gespräch über Pyro. Das war wie so ein Gesprächspuzzle, ne?
Ja, aber dachte, du redest von Freunden.
Nein, pass auf, aber da hätte ich die Möglichkeit gehabt. Also erstmal, wie gesagt, es war wie so ein Gesprächspuzzle. Ich kram im Kopf, was weiß ich noch über Feuerwerk. In Berlin gibt es immer die Pyronale, war ich auch noch nie, auch kein Schimmer, was es ist. Aber hab das dann so als nächsten Puzzlestein gelegt. Ja, Pyronale, bla bla bla. Dann er wieder irgendwas Kölner Lichter, bla bla bla. Dann ich kram, weil Mario Barth macht immer ein großes Feuerwerk zum Beispiel. War ich auch noch nie, weiß ich auch nur von irgendwelchen Fernsehen. Bla bla bla, Mario Barth. Und so hatten wir ein Gespräch.
Ja.
So. Und ich glaube, ich hätte jetzt jeden Freitag wieder dahin gehen können. Und diese Reihe von Gesprächsbausteinen mit dem weiter wie so ein Jenga-Turm in die Höhe.
Aber ich sage dir...
Irgendwann wäre es eine Freundschaft gewesen.
Ja, natürlich. So. Und das ist aber auch Köln. Ich sage dir, Köln ist die beste erste Adresse. Das ist
eine Sonderzone,
Muss man wirklich sagen. Köln, das ist für Kleinstädter wie mich, ist es eigentlich die beste Adresse, um Großstadt zu üben.
Ja.
Weil da wird es einem nicht so schwer gemacht. Ich bin damals zum Zivildienst nach Köln gezogen und es ist wie so eine Urlaubsbekanntschaft, die sich dir an den Hals wirft. Wo man so weiß, das ist nichts für immer und das ist jetzt auch irgendwie, das hat nicht viel Substanz und so viele gemeinsame Themen werden wir auch nicht haben. Aber es ging jetzt schnell und ich habe relativ einfach jetzt, sagen wir mal, offenbar hier Eindruck gemacht, dass jetzt so diese ganze Stadt sich mir an den Hals wirft. Und dann nach fünf Minuten kennst du den Bütchenbesitzer.
Ja.
Ne, das sind immer die Spätis, da heißen die Bütchen. Und da wird auch mal ein bisschen geschnackt irgendwie und dann weiß man das sofort und dann grüßen die immer alle, wenn man vorbeiläuft und du kennst sofort immer alle und es gibt alles, was es in der Großstadt gibt in Köln, aber nur einmal. In Berlin gibt es immer alles 400 Mal. Ja. In Köln gibt es exakt alles, was man braucht für eine Großstadt, aber genau ein einziges Mal.
Guten Kaffee, einmal.
Einmal.
Gutes
ein gutes Restaurant. Ein gutes Hotel,
ein guter Fluss.
Ja, eine gute Kirche.
Ja.
Es gibt nur einmal alles einmal. Und deswegen ist das cool so. Und als ich dann nach Berlin kam, da merkst du so richtig, wie diese Stadt halt denkt, was will der denn hier?
Ja, verpiss dich.
So, die ganze
das sagt
Stadt,
Berlin.
Ja, die ganze Stadt strahlt aus, Moment mal, wir sind hier bestens ohne dich zurechtgekommen. Jetzt such dir was zu arbeiten und ansonsten stehe ich im Weg.
Genau.
Und das ist diese ganze Ausstrahlung von Berlin. Und wenn du dann wirklich 4 Jahre lang um diese alte, arrogante, abweisende Tante Berlin herumgeschlichen bist, dann sagt die irgendwann mal, ja, bist in Ordnung, setz dich dahin. So, das ist Berlins Einladung an dich als Mensch. Ja, ja, halt's Maul, setz dich dahin, kannst hier bleiben.
Das ist aber krass, Jakob, weil du als Berliner ja nie die Erfahrung gemacht hast, was es für ein Gefühl ist, wenn man hier
das
mit mit einem Lieferwagen reinfährt und die Möbel da irgendwo aufstellt und man läuft durch die Straßen und wie du es beschreibst, Klaas, also nirgendwo kriegt man so klar gemacht, dass du so scheißegal bist. Also dieses Prinzip, so du bist nur ein kleines Pfefferkorn und ein Sandkorn im Universum. Das hast du in Berlin.
Ich bin ja Künstler.
Ja.
Und ich habe sogar mal über dieses Thema ein Lied geschrieben. Das heißt Eigenes Berlin von Gloria. Und dadurch, dass ich Künstler bin, musste ich meinem tief empfundenen Gefühl Ausdruck verleihen. Und das ist mir nur möglich mit der Kunst der Musik und der Komposition, weil ich ansonsten mich einfach überhaupt nicht, das ist praktisch mein Tor zur Welt.
Ja.
Das ist meine Möglichkeit, an euren Diskursen teilzunehmen, ist über die Musik.
Auch eine emotionale Reinigung.
Ja, weil ich ansonsten nicht reinfinde in eure Kreise.
Aha,
ja, weil ich ansonsten gar nicht weiß, wie ich da ansetzen soll. Also wer wissen will, wie ich wirklich fühle, das kann ich hier gar nicht so darlegen, der muss Musik hören. Weil das ist letztendlich das einzige Medium, in dem ich wirklich sagen kann, was in mir drin ist. Da kann ich die Farben meiner Seele einmal auf die Leinwand malen.
Das ist wie bei mir mit dem Free Jazz. Wenn ich die Klarinette auspacke, dann geht's
vielleicht
los.
Vielleicht könnte Eigenes Berlin die Untermalung unserer Landwerbung sein.
Nein, das treibt.
Das ist ja dann schon wieder zu viel. Ne? So,
das ist dann der Sellout oder wie? Uns mal hier unterstützen.
Nee, das treibt die Leute wirklich nicht in den Supermarkt. Das ist,
aber wir oder was? Also dann ist es doch zumindest konsequent.
Wie du da jetzt wieder drauf gekommen bist, wie er das immer wieder hier wieder fallen lässt. Ne? Land längst 20 Minuten,
aber,
schon kein Thema mehr.
Ich verstehe
ne?
aber, Schmidti, weil der Social-Media-Druck ist so groß inzwischen von den ganzen Hörern unseres Podcasts. Die schreiben da alle Land an. Das ist wirklich insane. Also der Druck ist so groß, die müssen da jetzt langsam mal das Ventil öffnen, weißt du?
Wie meinst du, das ist hier so eine Stimmung wie am 9. November oder was? Dass ein
Lass sie da rein!
Ja, meinst du, das ist so? Dass jetzt irgendwann stehen praktisch die Mitarbeiter nur noch wie diese überforderten Grenzbeamten, die einfach nur noch links und rechts die Leute durchlaufen lassen und immer noch denken, ja, dann wird das jetzt wohl das gewesen sein hier mit meinem Beruf. Also sind das die Marketingleute von Kaufland in eurer Wahrnehmung?
Ja. Jetzt zurück zum Problem.
Das gehört zum Problem. Ich habe was Gutes.
Okay.
Wenn ich jetzt 39 wäre und in einer mittelgroßen Stadt, würde ich als allererstes den Kaufland aufsuchen. Da mal richtig gut einkaufen gehen, mich an den Produkten laben. Und unter anderem kommt es vor, dass man da an der Wursttheke jemanden kennenlernt.
Gleichgesinnte.
Ja.
An der Wursttheke. Na, das sind die ganz tollen Bekanntschaften, die man wirklich.
Freundschaft von der Wursttheke.
Oh, so richtig sympathische Fleischesser. Lecker. So ein richtiges Wurstgesicht, ey. Wurstfingern. Wurstfreund.
Ich glaube, ich würde tindern. Und dann hoffen, dass man sich mit irgendjemandem datet da, ne? Und die bringt dann noch Freunde mit. Weil sie einen langweilig findet.
Aber dann hast du halt den Typen.
Aber das ist so ein bisschen, Tindern, um Freunde kennenzulernen, ist ein bisschen wie im Puff gehen und dann die Leute voll labern. Das ist so ein bisschen,
das wäre mein zweiter Vorschlag.
Dafür ist es doch nicht gemacht, ja. Also Tinder ist doch, soweit ich das verstanden habe, weil man sieht ja nun, dass ich da, also offenbar, dieses Kulturgeschichte ist das ja nun richtig an mir vorbeigegangen. Also ich habe mal bei Kollegen der Florida TV, habe ich mal relativ wahllos nach links und rechts gemacht und habe da vermutlich für die große Liebe gesorgt. Aber ansonsten habe ich damit nichts zu tun. Aber ich glaube, da geht es nicht darum. Also wenn man da so praktisch sich jemanden da antindert, um dann deren Freundeskreise zu übernehmen, das ist ja schon kurz vor talentierter Mr. Ripley.
Stimmt.
Also du kannst ja nicht einfach jemanden tindern, den dann mit dem Paddel vom Boot erschlagen und dann einfach die Freunde von dem übernehmen.
Man müsste beim Tindern, dann schreibt man sich ja so hin und her erstmal und dann könnte man sehr, sehr langweilig schreiben, aber man muss so genau auf das Messers Schneide wandeln, dass sie interessiert ist, sich vielleicht auch mal auf einen Kaffee einlassen würde, aber befürchtet, dass man sehr langweilig sein könnte.
Ja.
Und dann kommt so ein Punkt, dann ruft sie halt nach einer halben Stunde, schreibt sie so unterm Tisch, schreibt sie eine SMS an ihren Freund, ne, an irgendeinen Kollegen und der kommt dann vorbei, auch noch zufällig auf den Kaffee. Und den greift man sich dann ab.
Und ja. dann schaltest du praktisch den Schalter.
Also nicht Heiratsschwindler, ein Freundschaftsschwindler.
Ein Freundschaftsschwindler, ja. Ein Dateschwindler. Ja. Und dann schaltest du den Schalter auf Esprit. Und, ja. Und der Freund sagt dann später, was geil, was der hat, ist doch ein toller Typ.
Ja, genau.
Genau. Nächsten Freitag wieder.
Ja. Ist ja interessant.
Ein guter Rat, ja.
Eine Sache noch, die ich ganz kurz zu bedenken geben will, die wir alle irgendwie schon mal falsch gemacht haben, wo man vielleicht ganz kurz sagen kann, vielleicht ändert man das mal oder so. Und jetzt aber heute Morgen habe ich aber einen gesehen, der so richtig falsch gemacht hat. Einfach nur mal für Menschen, die da einen Hang zu haben. Man kennt doch selber, man fährt mit dem Auto rum, macht Musik an und hört ein Lied, was man gut findet und sieht dann die Welt durchs Autofenster, untermalt mit dieser Musik, wie in einem Film so ein bisschen,
ja.
Und hat dann das Gefühl, die eigene Laune, natürlich gestützt emotional durch dieses Lied, die überträgt sich auch so ein bisschen auf die Außenwelt.
Mhm.
Und dann würde es jetzt in einem Film so den harten Schnitt geben zwischen innen und außen. Und wenn man dann von innen diese tolle Stimmung hat und das Lied läuft und man guckt so durchs Fenster und denkt, ach toll, die Vögel, die Bäume, die Leute, alle sind so gut drauf. Und dann der Schnitt von außen, da hast du wie so nur so einen Eisenkasten des Autos und so ein wummernder Bass und irgend so ein Typ, der offenbar da drin sehr gute Laune hat, aber draußen herrscht dann ganz normal die Atmosphäre des Tages, ja, die Berlin. Bei jedem anders ist. Berlin drückt praktisch wie Nebel auf diese gute Laune, die in dem Auto herrscht. Das gibt es auch noch mit heruntergelassenen Fenstern und man selber hat aber trotzdem, obwohl man es besser weiß und es immer bei anderen Leuten sieht, den Trugschluss, die anderen von draußen, die würden sehen, wie gut man drauf ist und das sympathisch finden. So ein bisschen. Also, dass die so ein bisschen schnallen, wie man selber gerade denkt. Man fährt so rum, man hat ein fröhliches Lied, man guckt raus und man denkt dann so, ja, die anderen sind auch gut drauf, obwohl die das nicht so richtig wissen. Aber man wirkt wie ein Trottel, der zu laut Musik anhat. Man sieht das aber nicht so. Sondern man denkt, ach, das ist ja auch sympathische Musik, ist ja nicht schlimm, aber jeder hat einen anderen Musikgeschmack, ja. Und so. Ja. Und heute habe ich einen gesehen.
Im Sommer ist es besonders schlimm übrigens, wenn alle Fenster unten sind.
Wenn alle Fenster sind dann unten und dann bist du an der Ampel und dann halten so Leute, die sind gestresst, irgendwie haben, weißt du, Fahrradfahrer in Berlin haben sowieso keine einfache Zeit, weil es nicht leicht ist, mit dem Fahrrad durch Berlin zu fahren.
Du hast verdammt vergöttert, wir waren hier.
Ja, also genau, es geht jetzt nicht um diese böse Onkel, sondern man kann ja auch mal was Lustiges mal. Ja, man kann auch mal Future Islands laufen lassen.
Ja, ja.
Lou Vega, so. Ja. Und heute habe ich einen gesehen, der auf diesen, die gibt's hier in Berlin, ich weiß nicht, ob es die sonst irgendwo in Deutschland noch gibt, diese Emmy-Roller, das sind so rote Elektroroller, so wie so
wie eine Schwalbe,
die kann man sich so mieten irgendwie, ne? Kriegst so einen Helm dazu und dann kannst du losfahren. Und der hatte sich Kopfhörer da drunter reingemacht und hat auf dem Roller Musik gehört und war richtig gut drauf. Und der hat wirklich auf dem Roller gestanden und ist stehend gefahren.
Oh, was ein Arschloch,
habe ich nicht mehr gehört. Und ist dann gestanden und hatte offenbar richtig gute Laune. Und ist dann auch an der Ampel, hatte dann so mit den Fingern, ausgestreckten Zeigefingern, hat er da so rumgefuchtelt, so als würde er so tanzen und dann so mit dem Beinchen und so. Man sieht dann den ganzen Körper bei so einem, der auf dem Roller sitzt. Ja. Ist ja nicht wie im Auto, wo man so halsabwärts noch so ein bisschen was sieht und das so ein bisschen Schultern und das war's. Sondern du siehst dann den ganzen Körper und der tanzte so morgens um 9 Uhr, fuhr dann da irgendwo hin, sah ansonsten so büromäßig aus. Und eigentlich hätte ich doch denken können, der fühlt sich jetzt halt gerade sehr gut. Der hört wahrscheinlich seinen neuen Lieblingssong.
Hätte sogar so einen Daumen hoch machen können in seine Richtung.
Hätte ich seinen Daumen hoch und hätte dem Motto, ey, besser man ist gut drauf als schlecht drauf und so. Das ist ja eigentlich mein Mindset auch so, dass man die Welt nicht so schlechter macht, als sie ist, ne? Aber ich habe die ganze Zeit mich dabei erwischt zu denken, boah, was für ein Riesenarschloch, der soll aufhören zu tanzen, der soll aufhören, so gute Laune zu haben, auf seinem Roller, der soll auch nicht sein Lieblingslied hören und ich will auch nicht, dass der da so rumhampelt.
Ich denke mir die ganze Zeit, ich hätte das gesehen und ich schwöre, ich habe sofort die Bilder im Kopf von Terminator 2, wenn der LKW die Brücke runterkracht und dann dem jungen Connor auf seinem Moped hinterherfährt und dann so richtig von hinten so drauf und den so von hinten immer so anstupst. Das hätte ich mir in dem Moment gewünscht.
Aber ich hatte nicht die Zeit.
Eigentlich ist es so.
Nimm dein LKW mit das nächste Mal.
Ja. Dieser Typ auf dem Roller, ne, um mal den Bogen zu schlagen. Das bist du als Oldenburger, du als Saarländer neu in Berlin. Und du, wie du den wahrgenommen hast, das ist Berlin. Du bist Berlin, Klaas. Weil Berlin sagt nämlich, wie wir schon hatten, du Arschloch, halt dein Maul.
Ja. Hör auf, gut drauf zu sein. Ja. Mit deiner guten Laune hast du hier noch
nichts verloren.
Hast du vor allem hier auch nichts nach vorne gebracht. Ja. Von guter Laune haben wir diese Stadt nicht gebaut.
Die vergeht dir auch noch, die gute Laune, mein
Freund. Ja, das ist dieses Missgönnen von anderen Leuten gute Laune. Ja. Ich glaube, es liegt an mir. Also, wenn der Typ.
Also, du bist Berliner.
Also, wenn dieser Typ, der das jetzt gerade hört, also, man wird ja wissen, ob man auf einem roten Roller getanzt hat wie so ein Affe, ne?
Ja.
Dann wird man ja sagen, oh, das war wohl ich, ne?
Ja.
Heute Morgen in Berlin-Mitte.
Ja.
wenn du das jetzt hörst, ich habe dich zwar gerade in so eine Ecke gestellt, aber im Prinzip bin ich schuld. Ich bin derjenige, ich habe es falsch gesehen.
Du bist zu Berlin.
Ich bin, genau, ich bin zu lange in diesem Scheißladen Berlin und habe mich auch anstecken lassen von dieser Motzigkeit. Und im Prinzip ist jeder, der im Auto oder auf einem Roller oder von mir aus an der roten Fußgängerampel tanzt, warum auch immer, auch diese Leute, die pfeifen oder singen auf dem Fahrrad. Ja, ich weiß, da gehört eine Menge dazu, ja. Dennoch soll man sagen, diese Leute sind gut drauf, die machen das Leben besser und solche Menschen sind mir eigentlich 100-mal lieber als diese ganzen Stinkstiefel und diese ganzen Motzköpfe, die einem sonst normalerweise entgegenkommen, von denen man ja noch viel Schlechteres nur zu erwarten hat. Also macht bitte weiter, wir müssen an uns arbeiten.
Richtig.
Und wenn wir uns von dieser guten Laune gestört fühlen, sind wir offenbar die mit dem Schaden. So, guck mal,
LKW,
jetzt habe ich einen Prozess.
Brücke runter, Terminator.
Nix. Hör mal wenn auf. Ihr solche Leute seht, dann macht ihr den Daumen hoch und dann seid ihr Köln und sagt, Mensch Jung, was hörst du denn da?
Ja. Jeder Jack ist anders.
Ja, und das war's.
Da denkt man dann.
Lässt sich mal anstecken.
Guck mal, jetzt konnte man hier sehen, jetzt konntet ihr das mal sehen, das war richtig für interessant auch, wie man so sehen konnte, wie ich mich gerade verbessert habe, live.
Ja, du hast dich live verbessert.
Ich habe mich live verbessert. Ich bin jetzt, und wenn es nur ein kleiner Punkt ist, den man nicht oft braucht im Leben, aber ich bin jetzt ein Stückchen besser geworden. Schön. Und ich probiere so zu bleiben und probiere nicht nur von der Behauptung zu leben, sondern
du warst bei dir in Therapie gerade.
Ja.
Und irgendwie, oder in Lebenshilfe.
Ja, ich habe mich.
Du machst dich krass, während du redest.
Ja, genau.
Geil.
Ich habe mich krass gemacht, im Kopf.
So, kleiner Ausblick noch auf Montag.
Ja, am Montag gibt's wieder Late Night Berlin, da freue ich mich drauf. Da gibt es den zweiten Teil erstmal von Saschas wirklich sehr lustigen Songs.
Es gibt noch mehr Lieder.
Ich habe ja, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, mit Sascha eine Marktforschungsgruppe aufgemacht, also Marktforschungsgruppe eingeladen und die wussten nicht, dass Sascha und ich im Nebenraum sitzen. Und dann haben wir neue vermeintliche Sascha-Songs dort abgespielt und die sollten die bewerten im Auftrag der Plattenfirma und dann sollten die sagen, welches Genre jetzt das nächste sein könnte für den Musiker Sascha, den ja jeder kennt. Und da gab's also die diversen Genres, ein paar haben wir schon gesehen und der zweite Teil, der folgt noch. Richtige.
Unter anderem am Montag, 23.10 Uhr, wird es Jazz geben. Werden die Leute es mögen, wenn Sascha eine 10-minütige Jazz-Nummer präsentiert, wo er skattet?
Ich habe diese
Schabba-duper-duper-duper.
Ich habe diese Mittelalter-Nummer noch, also wirklich, das droht noch ein Ohrwurm.
Der Kaufmann und die Magd.
Ja, wie singt ihr mal?
Dudeldei, Dudeldei.
Dudeldei,
also sehr gut, auch der Party-Song, Party, 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 Konfetti, Fetti, Fetti.
Sehr gut.
Ist auch sehr gut, also es sind eigentlich nur Hits, ne? Ja. All Killers, No Fillers, wie man so schön sagt bei einem richtig guten Album. Und da gibt's den zweiten Teil, da freue ich mich sehr drauf und es kommt
Nico Santos,
Spanier.
Ja.
Und mit dem singe ich auch irgendwas, ne? Nehme ich mal an, ne?
Richtig.
Ja, das wird schön, da freuen wir uns drauf. Und natürlich jede Menge Premium-Gags ohne Bezahlschranke.
Und jeder, der jetzt meine messerscharfe Sommerhaus-Analyse vermisst, ich sage kurz, warum es mich... Es hat mich einfach nicht mehr abgeholt.
Verstehe ich gar nicht. Ich fand die Folge super.
Die war super. Die war einfach gut, aber es gibt einfach nichts mehr zu analysieren. Ich habe gelacht, dann wurde es sich wirklich absurd, das verstehe ich dich überhaupt nicht, in einer Dreiviertelstunde angebrüllt. Hm. Also da war kein normales Wort mehr, da ging es nur noch, blablabla. Das Einzige, was mir noch Freude macht, war die Petition, die der Bachelor, der Mangold, gestartet hat mit so ein paar Versprengten, die da nicht so gut rüberkamen, Annemarie Eierfeld und Co. Die wollten eine Petition starten, dass das berühmt-berüchtigte Wiedersehen, also die letzte Folge nach der Staffel, da treffen sich alle Kandidaten, haben jetzt auch mal den Schaden begutachtet im Fernsehen, wie es so rüberkam. Und dann sollen sie da nochmal zusammenfinden.
Wie eine Petition.
Die haben eine Petition gestartet.
Sollen das Olympiastadion mieten, die Arschlöcher? Wie das ordentliche Leute machen, wenn die Petition wollen. Da muss ganz Deutschland zusammenkommen, damit wir Deutschland verändern
darum
können.
Es geht jetzt um Sommerhaus.
Ja, Sommerhaus, meine ich doch.
So.
Sommerhaus-Petition, André Mangold. Er soll den da fragen, den Waldi und den seinen Freund. Die sollen ein Olympiastadion machen. Entschuldigung.
Da kriegst du auch keine guten Kritiken, wenn du mich unterbrichst bei dem Thema, klar.
Hast recht.
So, und da haben sie auf jeden Fall haben sie eine Petition gestartet, dass RTL diese Sendung live ausstrahlen soll.
Ja, dass die nämlich nicht wieder da zum wieder Arsch geschnitten werden.
Genau, das herumfuscht. Und RTL hat einfach nur gesagt, nein.
Ja, na gut.
Und es wird jetzt wieder rumgeschnitten und die kommen da hin und dann schreien sie sich alle an und RTL schneiden das rein, was sie da gerne sehen würden zu unserem Amüsement. Ja. Und das war im Grunde das Sommerhaus für diese Woche. Hat mich gefreut. Ich gehe ab zu Klaas.
Gut, ja, und ich möchte euch jetzt auch mal entlassen hier aus dem Würgegriff unserer Unterhaltung. Und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und zwischendurch können wir uns ja auch mal sehen. Bei Late Night Berlin könnt ihr ja mal reingucken. Da bin ich dann und wink dann fröhlich raus und ihr könnt ja mal reinwinken.
Und
mal
wenn Klaas winkt, dann meint er nur euch.
Dann meine ich nur dich. Und,
wenn du gute Laune hast, dann ist das nicht wie bei dem Fahrradfahrer oder bei dem Mopedfahrer.
Nee.
Das steckt nämlich an.
Das ist
dann jeder, der dir dabei zuguckt, hat auch gute Laune.
Das ist die geheime Zutat.
Genau, ich will aber nicht, dass die Leute denken, ich meine sie. Weil es gibt immer so Verrückte, die denken, man kommuniziert mit denen, obwohl man die nicht kennt. Es gibt immer so welche, die gucken sich die Sendung an oder hören diesen Podcast oder was weiß ich, alles, was man so
genau macht. Euch mein Klaas.
Und dann denken die immer, man redet
so
mit denen.
So ist es auch.
Und das kriege ich selten mit, aber ab und zu stolpert man dann doch mal darüber, dass irgendwer das so einschätzt. Und ich denke immer, wie ultra verrückt ist das? Ich kenne euch doch gar nicht. Ich meine immer alle. Okay?
Sind es auch die, die immer denken, man schreibt die Gags nur für sie? Und wenn sie dann den schon kennen oder nicht so gut finden, dann ist die ganze Sendung scheiße.
Nee, die meine ich nicht. Ich meine so Leute, die wirklich denken, das wäre hier ein Privatgespräch und keine Fernsehshow.
Okay.
Um Gottes Willen. Da tun sie Abgründe auf. Na gut, da reden wir nächstes Mal drüber. Bis dann, also macht's gut, ihr Mäuse.
Alles Gute, alles Liebe.
Tschüss. Baywatch Berlin.
Baywatch Berlin ist eine Studio Bummens Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerinnen so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht.
Ja.
Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Dass es postet.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.